dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hierher gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschalten Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky.
Oh, deine Stimmung ist nicht so gut.
Nee, aber ich bin fit. Also jetzt jinx es nicht. Ich meine, um mich rum fallen die Leute um wie die Fliegen, alle mit Grippe für Wochen raus. Aber ich fühle mich noch gut, ich fühle mich richtig gut. Also ich hoffe, meine Stimme erholt sich noch während der Sendung.
Da muss ich gleich die Frage stellen, konntest du am Samstag das Spiel gegen Wolfsburg irgendwie umgehen? Oder wie kannst du mir sonst deine gute Laune erklären?
Also meine Laune ist nicht gut und das ist auch dem geschuldet, dass ich am Samstag im Stadion war. Aber da muss ich sagen, das Stadionerlebnis war eigentlich gut. Nur das Ergebnis war scheiße. Aber sonst, wir werden später darauf zu sprechen kommen, das Stadionerlebnis war wirklich schön.
Wenn die Mannschaft nicht liefert, die Ränge haben es definitiv getan. Eine der wahrscheinlich größten Choreos in der Geschichte des VfB Stuttgart gab es zu bestaunen. Auch gleich bei uns natürlich. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich erstmal die Themen vorstellen, die wir für diese kleine und kurze Folge STR 102 vorbereitet haben. Natürlich sprechen wir über das Spiel gegen Wolfsburg. Da müssen wir jetzt alle nochmal durch. Es war nicht schön und am Ende auch ein bisschen traurig. Wir nehmen es auseinander. Dann schauen wir mal, was eigentlich momentan beim VfB so abgeht. Denn man muss ja schon mal die Frage stellen, sehen wir aktuell die bestmögliche Startelf Woche für Woche und ist das System das Richtige? Auch damit werden wir uns heute beschäftigen. Dann blicken wir wieder rüber zur U19. Die hat nämlich jetzt einen Youth League Achtelfinalgegner zugelost bekommen und war am Wochenende erfolgreicher als der große VfB. Lass es mich so umschreiben. Und abschließend werden wir dann noch auf Silas blicken. Den kennt er natürlich noch. Ausgeliehen an Roter Stern Belgrad. Da gab es mal eine Geschichte vor knapp 4 Jahren. Und da ist jetzt nochmal, sagen, was passiert, was es zu beleuchten gilt. Das werden wir tun. Und wer sich wundert, was ist eigentlich mit der U21? Was ist mit den VfB-Frauen? Was ist mit dem Transfer-Update? Sebastian hat gesagt, wenn wir das heute machen, dann kündigt er. Nein, Spaß beiseite. Das machen wir am Donnerstag. Da gibt es dann die Vorschau auf das Heimspiel gegen Hoffenheim. Ihr wisst, was ich meine. Und natürlich dann alle anderen Themen, die bis dahin anfallen. Plus das, was ich jetzt gerade eben noch aufgezählt habe. Ich würde sagen, das ist reichlich.
Das ist reichlich für heute und auch für Donnerstag. Insofern splitten wir wieder die Woche, auch wenn keine englischen Wochen mehr sind. Für uns ist immer noch Champions League. Deswegen senden wir zweimal die Woche, wollen heute am Montagabend schnellstmöglich über das Wolfsburg-Spiel sprechen, auch wenn wir nicht so richtig Lust drauf haben. Aber es muss halt sein und warten dann ein bisschen die Woche ab und sprechen dann über das anstehende Spiel am Sonntagabend in Hoffenheim.
Das ist unser Plan, Sebastian. Und zu diesem Plan zählt halt eben auch, dass wir jetzt auf Wolfsburg blicken. Es war mal wieder so ein Spiel, da bist du dann rausgegangen und hast dich gefragt, warum haben wir das eigentlich verloren? Ja, da war ja eigentlich viel, viel mehr drin als das, was am Ende dabei rauskam. Warum sitzen wir deiner Meinung nach jetzt hier und ärgern uns darüber, dass der VfB mit 0 Punkten aus diesem Spieltag rausgegangen ist?
Eine gute Frage. Und ich finde, im Endeffekt sind wir bei unserem Folgentitel, den wir ja schon vor der Sendung ausnahmsweise mal definiert haben, 18 Minuten. Es waren 18 Minuten, weil du investierst viel in dieses Spiel rein. Und wir hatten es in der letzten Ausgabe gesagt, es wird ein Geduldsspiel werden. Es wird nicht immer schön sein. Und es war ein Geduldsspiel. Es war nicht immer schön. Und dann entdeckt halt Nick Woltemade seinen Wolte-Maradona in sich mal wieder. Erzielt dann in der 72. das 1-0. Und eigentlich hast du diese 3 Punkte vor dir liegen auf dem Silbertablett. Und dann wirfst du sie halt komplett weg. Und das ist für mich viel, viel ärgerlicher, so eine Niederlage zu verdauen, als eine Niederlage gegen Bergamo oder gegen Paris, wo wir einfach unterlegen waren. Wir waren mindestens ebenbürtig und haben dann das Momentum und wir nutzen es halt nicht. Und das fand ich halt viel, viel schlimmer. Und man muss ja dann auch sagen, das hat ja schon so ein bisschen System, weil wir haben gegen Pauli verloren, wir haben gegen Gladbach verloren, jetzt gegen Wolfsburg. Du wirfst halt Heimspiele aus meiner Sicht relativ leichtfertig weg und das darf nicht sein. Und ich gehe nach so einem Spiel dann wirklich viel, viel frustrierter raus als nach einem Spiel gegen eine Mannschaft, die dich dominiert hat.
Ich hatte auch unfassbaren Hals. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hatte aber auch schon während des Spiels die ganze Zeit irgendwie so ein Gefühl, Alter, das ist nicht Dortmund. Es fühlt sich auch nicht an wie gegen Dortmund. Ja, da agierten wir ja auch aus einer gewissen Passivität heraus, hatten aber irgendwie so eine gefühlte Kontrolle die ganze Zeit. Und du hast dir eigentlich gedacht, na gut, von Dortmund kommt dort hier nichts. Also wenn da jemand ein Tor schießt, dann wir. Im Zweifel helfen uns die Dortmunder noch. Aber gegen Wolfsburg hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, da liegt schon was in der Luft und wenn Wolfsburg mal ernst macht, könnte es für uns kritisch werden. So, und dann kriegst du mehr oder weniger noch diesen Move geschenkt von Woltemade, muss man ja sagen, also absolute Einzelaktion, ohne die wäre vermutlich auch kein Tor gefallen für uns an diesem letzten Spieltag. Und ich glaube, das ist das, was mich so triggert, dass ich eigentlich anerkennen muss, dass der VfB nach vorne hin fast schon wieder zu harmlos war und gleichzeitig defensiv hier und da auch noch ein bisschen Glück hatte, dass Wolfsburg das nicht alles angenommen hat, was wir ihnen eigentlich angeboten haben. Und dann muss ich am Ende sagen, eigentlich kann sich keiner beschweren, weil das 1:2 geht in Ordnung, meiner Meinung nach. Siehst du es anders?
Also nach 90 Minuten geht das 1:2 komplett in Ordnung. Aber ich finde, wie gesagt, wenn du halt nach 72 Minuten führst zu Hause gegen Wolfsburg, dann musst du das Ding halt ziehen. Und wenn du es halt dann nicht ziehst und dann die 2 Tore für Wolfsburg noch so fallen, wie sie gefallen sind, dann musst du dich als VfB-verantwortlicher Spieler, Trainer, Fan unfassbar ärgern. Aber natürlich muss man sagen, das 2:1 für Wolfsburg geht ein Stück weit in Ordnung. So fair muss man sein, weil die haben das relativ gut gezockt. Und in der ersten Halbzeit gab mehr oder weniger keine XG-Werte für Wolfsburg, weil sie nicht zum Abschluss kamen, aber sie hatten natürlich trotzdem gefährliche Chancen, die halt dann geblockt wurden, bevor sie zum Abschluss kamen, aber sie waren halt immer gefährlich, aber gerade in der zweiten Halbzeit hatte der VfB meiner Meinung nach die Oberhand und erzielt dann das Tor und nutzt es halt nicht und das fand ich halt so unfassbar ärgerlich.
Wir schauen mal auf die Aufstellung, also die großen Veränderungen blieben ja aus, Joscha Wagnermann kam für Leo Stergiou in die Mannschaft, eine Entscheidung des Trainers, die aus deiner Sicht überraschend kam oder hast du ein Stück weit damit gerechnet?
Nee, eigentlich nicht, denn welchen Grund gab es dann, Leo Stergiou rauszunehmen? Ich finde, der hat es in Dortmund wirklich sehr gut gemacht und wenn du dann die Herangehensweise vom VfB gegen Wolfsburg siehst, hätte er vielleicht postfaktisches Wissen nach Abpfiff auch besser ins System gepasst. Aber also warum, also entweder du machst halt never change a winning team oder du änderst was, aber warum nimmst du genau jetzt ihn raus? Ich habe es ehrlicherweise nicht verstanden, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen Bias, weil ich jetzt weiß, wie das Spiel lief und welche Rolle Josh Wagnermann da gespielt hat.
Ich glaube, das geht ganz vielen VfB-Fans so und wir versuchen ja, das Ganze natürlich heute so ein bisschen aufzudröseln mit unserem Laienwissen. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Erstmal zur Formation, wir spielten wieder mit einem 5-3-2 respektive 3-4-3, war alles sehr fluide, war auch mal eine 4er Kette, also ihr müsst nicht die Kommentare fluten, ist schon klar, aber das war die Ausgangsposition und du hast es gerade eben schon gesagt, Besetzung. Ja, also wenn du eine Dreierkette aufstellst, ist meiner Meinung nach Stergiou besser geeignet für diese Rolle als ein Josh Wagnermann, weil Leo ist halt einfach gelernter Innenverteidiger, der kann das auch spielen, hat es bei uns noch nicht so oft getan, hat es aber auch schon gezeigt, dass er es im Trikot mit dem Brustring kann, also es wäre jetzt auch keine ganz neue Rolle für ihn gewesen, ich meine sogar sein Startelfdebüt gegen Freiburg, da war er auch rechter Innenverteidiger und Josh Wagnermann ist meiner Meinung nach ein guter, wirklich ein guter Rechtsverteidiger beziehungsweise rechter Wingback, aber als rechter Innenverteidiger, da sehe ich ihn irgendwie nicht. Ja, er hatte gegen Wolfsburg mehrfach Probleme mit der Positionierung. Die Abstände zu seinen Innenverteidigerkollegen passten nicht immer. Das Zusammenspiel mit Leveling klappte nicht so gut wie letzte Woche. Die Abstimmung zwischen Jamie und Leo, das war ja wirklich richtig gut. Und natürlich lag das dann auch an Wolfsburg. Ja, Wimmer und Amura spielen es anders als Gittens und Benzebaini, keine Frage. Amura ist viel geradliniger als Gittens. Ja, dazu kommt, dass Amura und Tomasch häufiger die Seiten tauschten. Damit hatten wir auch Probleme. Also da sind schon ein paar Dinge dabei gewesen, die es natürlich schwerer machten, das zu verteidigen. Aber grundsätzlich musst du sagen, die defensive Abstimmung, die passte nicht und die gefiel mir auch nicht. Und im Nachhinein, du hast es ja schon gesagt, würde ich auch sagen, es hätte uns gut getan, mit der gleichen Elf ins Spiel zu gehen, wie eben gegen den BVB, zumal die taktische Neuausrichtung, ja, von den 11 Spielern in der letzten Woche ja herausragend umgesetzt wurde. Also die wussten im Endeffekt, auf was sie sich eingelassen haben, haben es positiv zu Ende gebracht und könnten jetzt praktisch mit einem guten Mindset, mit der richtigen Abstimmung in dieses Spiel gehen. Aber ich möchte noch eins sagen, Sebastian, dann bist du wieder dran. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern Stergiou vielleicht angeschlagen war. Ja, warum komme ich darauf? Die halbe Mannschaft meldete sich letzte Woche mit Erkältung ab, ja, und möglicherweise hat sich Leo da auch irgendwas eingefangen und konnte deshalb nicht starten. Das ist natürlich erstmal ein schwaches Argument, aber es gibt noch ein weiterer Fakt, der für mich für diese These sprechen könnte. Und zwar, selbst als Josh ausgewechselt wurde, wurde nicht Stergio in die Mannschaft geholt, sondern eben Finn Jeltsch. Und das haben sie mit Sicherheit nicht nur gemacht, damit er endlich sein Debüt feiern darf, sondern da stecken ja auch weitergehende Gedanken dahinter. Und jetzt komme ich wieder zu meiner klassischen Frage an die Journalie da draußen. Ja, das ist halt eine Frage, die würde ich gern bei der Postgame-PK gestellt hören, ja, wie einer der Journalisten mal nachfragt, was da die Überlegungen waren. Der VfB verliert das Spiel nicht, weil Joscha Wagnermann auf dem Platz stand. Ja, Joscha hatte definitiv seine Anteile an beiden Gegentoren, aber also wenn wir uns jetzt auf einzelne Spieler einschießen wollen, dann finde ich, wird vergessen, wie harmlos zum Beispiel unsere Offensivspieler waren. Weil bis auf Chris Führig versprühte weder Dennis Undav, Jamie Leveling, Angelo Stiller oder Enzo Mio überbordende Kreativität. Ja, und das sind die Topverdiener beim VfB, das sind Nationalspieler und an die Jungs habe ich extrem hohe Erwartungen, auch an einen Josh Wagnermann, keine Frage. Aber wir machen es uns zu einfach, wenn wir jetzt mehr oder weniger sagen, also wenn Josh Wagnermann nicht gespielt hätte, hätte der VfB das Spiel gewonnen. Das ist halt Quatsch, weil da kannst du direkt dagegen schießen und sagen, okay, wer hätte denn den Ball gewonnen vorm 1-0? Also jetzt ist es halt müßig darüber zu diskutieren, ob Stergio gewesen wäre. Und wenn jemand sagt, er hätte das genauso gekonnt, dann kann ich auch entgegnen, ja, dem wäre vielleicht genau der gleiche Fehler unterlaufen mit der Hand. Wer weiß es, ich kann es nicht bezeugen, ihr auch nicht, aber ich finde es einfach nicht fair, einen Spieler rauszupicken und den für diese Niederlage verantwortlich zu machen, obwohl da vorne wirklich noch genügend Leute rumgelaufen sind, die auch nicht zu gebacken bekommen haben.
Sehe ich ganz genauso, aber man kann festhalten, Josh Wagnermann war an allen drei Toren im Spiel beteiligt, sowohl positiv wie auch negativ. Und die Abstimmung, wie du gesagt hast, die passte nicht immer. Und man hat ja dann auch so ein gewisses Muster gesehen, dass das mit ihm und Chabot, finde ich, irgendwie in Abstimmung auch nicht so richtig gut funktioniert hat. Und ich gehe mal fest davon aus, dass Sebastian Hoeneß die beste Mannschaft auf den Platz schickt, die er sich vorstellen kann. Und entweder er hat einen Plan, der nicht aufgeht, oder er hat einen Plan und er scheitert daran, dass manche Spieler nicht einsatzfähig sind. Und wie gesagt, wir wissen es nicht, ob Leo Sergio über 90 Minuten hätte spielen können, über 45, ob er fit war, ob er nicht fit war. Wir wissen es halt schlichtweg nicht. Und deswegen ist halt relativ müßig zu spekulieren, aber es ist schon auffällig, wenn du mit der komplett gleichen Mannschaft aufläufst wie in Dortmund und auf einer Position wechselst und die sich dann schon so ein Stück weit als Schwachstelle herausstellt. Ja. Deswegen kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass er nicht ganz fit war, weil auch, wie du gesagt hast, er auch gar nicht mehr eingewechselt wurde.
Ja, und ich möchte noch was zur Offensive sagen. Also wenn es Nick Woltemade braucht, der Wolfsburg wirklich mal bei den Eiern packt, ja, und die hüftsteife Abwehr da auseinanderbricht, mehr oder weniger, dann frage ich mich halt schon, was aus unseren ambitionierten Topstars in den 70 Minuten geworden ist davor. Also da war halt nichts. Was haben die denn auf dem Platz veranstaltet? Es macht natürlich einen Unterschied, wer auf dem Platz steht, aber es ist halt viel zu leicht zu sagen, eine Personalie entscheidet über Wohl und Weh eines Spieltags. Zumal, ich sag's nochmal, der VfB Stuttgart nach vorne nichts, aber auch wirklich nichts geschissen bekommen hat.
Also genau, ich finde, da müssen wir dann wirklich mal grundsätzlich auch drüber reden, über die fehlende Torgefahr aus Mittelfeld beim VfB. Das wurde natürlich letzte Saison halt unfassbar gut kaschiert von Gerassi und auch Dennis Undav. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wir sind jetzt am 22. Spieltag und wenn Stiller und Karasor treffen, dann bauen wir den Denkmal, weil es halt so selten stattfindet. Aber auch Chris Führig und Jamie Leveling, die ja eine gute Saison spielen, die stehen bei jeweils einem Saisontreffer, was halt unfassbar wenig ist. Enzo Mio, 4 Treffer, finde ich akzeptabel, aber 3 davon in den ersten 5 Partien, das letzte Mal Mitte Dezember getroffen. Und ich finde, da muss aktuell mehr kommen, weil sobald deine Stürmer mal nicht treffen, und das passiert jedem Club, dass die Stürmer mal nicht treffen und eine Krise haben, dann muss aufs Mittelfeld irgendwie ein Stück weit was nachkommen. Und das passiert uns aktuell nicht. Und deswegen haben wir, glaube ich, ein großes Problem, aktuell Tore zu erzielen.
Und es fehlen irgendwie auch die Challenger. Also ich frage mich dann halt, okay, wen bringst du denn anstelle eines Enzo Mios? Wen bringst du denn anstelle von Führig? Gut, jetzt haben wir einen Deal zurück. Okay, ja, du hast auf der Führig-Seite noch die Option mit Rieder. Kannst dann natürlich, wenn Brun Larsen wieder fit ist, ihn auch reinbringen. Aber also jetzt für dieses Spiel gegen Wolfsburg hatte ich irgendwie nie das Gefühl, dass jetzt echt nochmal richtig Dampf reinkommt. Auch nicht mit Justin Dieler, wo, das möchte ich auch gleich sagen, ich mich so sehr gefreut habe, dass er wieder zurück war. Ja, auf dem Platz stand, also nicht auf der Bank saß, sondern auch nur eingewechselt wurde. Ihr habt das ja alles mitbekommen. Und da habe ich mich natürlich wahnsinnig für ihn gefreut. Aber es war jetzt nicht so, dass Justin Deal, der war zwar quirlig und bemüht, aber es war jetzt nicht so, dass der nochmal irgendwie frischen Wind reingebracht hat. Ich möchte aber auch noch was Positives loswerden. Ich möchte nicht zu negativ sein, weil was wir festhalten können, der VfB hat über 77 Minuten eigentlich ordentlich gegen den Ball gearbeitet. Und wie gesagt, die Durchschlagskraft, die konnten wir nicht entwickeln, aber Ich fand, gegen den Ball haben wir das gut gemacht. Wir waren dann auf Einzelaktionen angewiesen, eben von den individuell starken Spielern. Die gab es halt erst mit Nick Woltemar, da muss man sagen. Und ich möchte einfach hinterlegen, als Kollektiv haben wir kaum etwas zugelassen, ja, aber halt auch nichts kreiert. Das ist im Endeffekt mein Fazit zu diesem Spiel. Ja,
ja.
Also das wollte ich jetzt eben noch vorausschicken, bevor wir dann jetzt da reingehen.
Nein, es war eine gute Teamleistung. Und nochmal, wir haben es ja gesagt, es wird ein Geduldsspiel. Und wenn du mit 1-1 oder 0-0 aus diesem Spiel rausgehst, ist ja völlig okay, aber du darfst es halt nie verlieren. Und du hast so viel investiert, hast dann diesen Glücksmoment durch das Solo von Woltemade und dann musst du natürlich auch die 3 Punkte in Cannstatt behalten. Aber grundsätzlich fand ich das auch natürlich nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Und da ist mir auch die Erwartungshaltung ein bisschen zu hoch. Und es ist ja nicht so, wie Sebastian Hoeneß sagt, dass wir alle erwarten, dass man Wolfsburg aus dem Stadion schießt. Das erwarte ich gar nicht. Also ich erwarte, dass man einfach gut mithält, das hat der VfB gemacht und wenn man dann halt spät in der zweiten Halbzeit führt, das Ding halt nach Hause fährt. Das hat man nicht geschafft, das wissen die auch selber, aber insofern war es eigentlich bis zur 77. ein okayes Spiel mit einem Glücksmoment und das Spiel war ja so dann doch relativ langweilig eigentlich und chancenarm. Ja,
absolut.
Und dann dieser unfassbare Moment von Woltemade, der hat dann auch zumindest Block 47 komplett angezündet. Ich habe wirklich Leute gesehen, die saßen eigentlich vor mir und waren auf einmal 3 Reihen weiter vorne, weil sie halt irgendwie da im Jubeltaumel irgendwie runtergefallen sind. Also das war schon sehr ekstatisch. Und diesen Moment nicht zu nutzen und dieses Solo von Woltemade nicht mit 3 Punkten zu zelebrieren, das ist einfach schon schade genug.
Es lief also bei dir im Blog so ähnlich wie bei diesem einen GIF, wo ich glaube, ein Typ, der in der Vorlesung sitzt, irgendwann mal aufwacht und anfängt zu applaudieren.
Ja, so ungefähr.
Okay, bevor angepfiffen wurde, Sebastian, gab es noch eine wirklich einmalige Choreo, ja, vom Schwabensturm in unserem Stadion zu bestaunen. Und da war die Stimmung mit Sicherheit auch gut. Und du warst Teil davon. Wie war's denn?
Ja, es war mega. Also ich glaube, ich sitze auf diesem Dauerkartenplatz seit 2016 und ich war zu Hause noch nie Teil einer Choreo. Und ich habe mich so gefreut, als ich in den Block kam und draußen schon dann halt quasi die Anweisungen vom Schwabensturm hingen, dass auch jeder weiß, was er genau machen muss. Und dann wirklich auf jeden dieser 1000 Plätze lag halt eine weiße oder rote Pappe. Ich war eine weiße Pappe, ihr habt mich wahrscheinlich gesehen. Ich habe sie wirklich mit Inbrunst hochgehalten. Nein, es war unfassbar und ich fand es halt so schön und die ganze Gegentribüne hat auch mitgemacht. Und also ich habe sowas, seit ich ins Stadion gehe, noch nicht gesehen. Und ich hatte mal rumgefragt, ob es sowas überhaupt schon mal gab im Neckarstadion. Und die Antwort ist ja. Und zwar 1997 im Pokal-Halbfinale gegen den HSV. 1999 beim einzigen Erstligaspiel gegen den SSV Ulm gab es wohl auch sowas. Und, das finde ich spannend, 2000 gab es sowas und gesponsert vom DFB zur WM-Bewerbung. Und da stand dann auch im Stokada, sowas ließe sich mit unserem heutigen Wertegerüst nicht mehr vereinbaren. Cool. Aber es war tatsächlich, also wenn man diese 2000er-Choreo mal ausklammert, die erste Choreo über 2 Tribünen in diesem Jahrtausend. Und das hat sich genauso mächtig angefühlt, wie es jetzt klingt, weil es war unfassbar schön.
Ich habe es ja nur am Fernsehen sehen dürfen, aber ich fand es auch mega geil. Und Forza VfB ist ja einer meiner Lieblingsfangesänge bei uns im Stadion. Und habe das natürlich tierisch gefeiert. Ich liebe das. Ich mag auch irgendwie, Forza VfB klingt einfach geil. Also wenn ich mir was tätowieren lassen würde, dann sowas zum Beispiel. Hm. Das finde ich echt geil. Das war halt wieder auch ein Statement von unserer Kurve. Ein absolutes Statement.
Du hast gefordert, ja?
Genau. Also ey, wirklich, so geil. Weißt du, in Leverkusen, da freut man sich darüber, dass man so ein Badehandtuch gegen Bayern hochhält, ja, mit dem Firmenlogo von Leverkusen drauf, ja. Also, das ist ja komplett lächerlich, ja. Und wir brennen gegen Wolfsburg da so ein Ding raus. Und ich habe mal versucht nachzuhaken beim Schwabensturm und habe mal gefragt, ob das jetzt irgendwie einen besonderen Anlass hatte oder so. Nö, war einfach nur so. Hat mal Bock drauf. Das finde ich halt schon geil.
Und man muss sich mal vergegenwärtigen, ne? Also, auf jedem Platz, Stehplatz, Sitzplatz, in der Cannstatter Kurve und auf der Gegentribüne bis hin zum Gästeplatz,
selbst die Mundlöcher.
Genau. Lag halt wirklich so eine Pappe. Das waren halt Tausende, die müssen zugeschnitten werden. An jedem Sitz klebte so eine Anweisung, wie die Choreo abzulaufen hat und so weiter. Also diese Mühe, die da investiert wurde, das ist unfassbar großartig. Und so mit Hinblick auf die immer stabiler werdende Untertürkheimer Kurve, würde ich sagen, also demnächst dann vielleicht auch mal ringsum vielleicht oder ja, so. Ne? Also ja. Wer weiß.
Das ist eine gute Überleitung. Wir gehen jetzt mal zum Spiel rüber und wir können gleich damit anfangen, dass ja Wolfsburg die Seitenwahl gewann. und Zwornberg den Arschloch-Move machte und die Seiten tauschte. Und natürlich hat mich das erstmal genervt und dann habe ich mir so gedacht, also eigentlich ist es egal. Also weil die Untertürkheimer-Cover ist inzwischen so brachial, auch so brachial, dass es wahrscheinlich fast genauso geil sein könnte, wenn wir in der 95. Minute praktisch auf die andere Seite zum Torerfolg kämen. Hast du denn, oder glaubst du, dass es Auswirkungen auf die Mannschaft hatte, dass man da die Seiten getauscht hat?
Also auf der einen Seite sind sie erstmal Profis und ich finde, das darf keine Auswirkung haben auf dein Mindset, auf welches Tor du spielst. Natürlich spielst du lieber in der zweiten Halbzeit auf deine Fankurve, aber mein erster Gedanke war, Moment, das habe ich doch schon mal gesehen in diesem Jahr. Und klar, gegen Freiburg. Mhm. Auch Freiburg hat die Seiten gewechselt. Das Ergebnis war, zur Pause stand 3-0 für den VfB, also 3 Tore auf die Cannstatter Kurve geschossen. In den ersten 45 Minuten dachte ich, okay, ich hoffe, auch Wolfsburg fällt das so auf die Füße wie Freiburg. Ist dann leider nicht passiert, aber ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass es den Profis eben irgendwas macht, wenn die halt zuerst auf die Cannstatter Kurve spielen und in der zweiten Halbzeit auf die Untertürkheimer.
Selbst wenn es so wäre, lasse ich es nicht gelten. Also eben, so wie du sagst. Also ja? Ich meine, das ist, also wenn wir jetzt damit anfangen, Profis, dass wir nur auf einer Seite gut spielen können, dann müssen wir uns über andere Sachen Gedanken machen.
Und ihr habt ja auch schon mal, das noch gar nicht so lange her, komplett ohne Zuschauer gespielt. Ne? Also
das
sorry.
Das kommt dazu. Ja. Also nein, also das muss auch so funktionieren. Und ich glaube, also ich glaube schon, dass es manchmal nochmal einen Unterschied machen kann, gerade in den letzten Minuten. Also das absolut, kommt ungefähr, ja, dass wir viele Spiele hinten raus positiv für uns gestaltet haben, aber ich sag mal so, die 85 Minuten davor, ja, die erklärt das halt eben nicht. So, da hätte man genau, ja auch schon dafür sorgen können.
Und jetzt auch der Wolfsburger Gästeblock, der war ja auch überschaubar und hat jetzt nicht irgendwie das...
Ach, der war auch da?
Ja.
Konnte man gar nicht sehen im Bild.
Ich weiß, und wie gesagt, ich möchte auch eigentlich gar nicht über die Leute herziehen, die dann von Wolfsburg runterfahren, weil die 600, die haben meinen Respekt, die anderen 6000, die in Wolfsburg wohnen, die dann halt eher nicht, aber ist natürlich schon irgendwie ein bisschen peinlich, aber die runterkommen, also ja, Props
dann an
die.
Drillinge hatten Spätschicht, konnten nicht kommen.
Ja, die konnten nicht kommen.
Aber so ist das nun mal. Du, was mich viel mehr störte als die Seitenwahl, war tatsächlich unsere erste Aktion im Match. Also wenn ich das Spiel nochmal anschaue, im Rewatch sozusagen, dann und natürlich auch das Wissen habe, wie ein Spiel ausgeht, dann achte ich immer so ein bisschen darauf, wie sind so die ersten Aktionen? Wie kommen wir ins Spiel rein? Weil ich mir einbilde, da schon in Sachen Haltung was ablesen zu können. Und diesmal kam die erste Aktion von Angelo Stiller, der einen Ball einfach in die Tiefe schlagen wollte, obwohl kein VfB-Spieler diesen Raum überhaupt attackierte. Im Gegenteil, sie standen mit dem Gesicht in Richtung eigenem Tor. Also das muss ja Angelo Stiller sehen. Okay, da macht sich keiner bereit. Es geht keiner nach vorne sozusagen. Und das ist eigentlich gleich eins von mehreren Problemfeldern, die Hoeneß für seine Offensive angehen muss. Und das haben wir ja vorhin schon ein Stück weit anklingen lassen, dass das ein Thema für uns ist. Ja, also es ist die Abstimmung, die Automatismen, die nicht mehr greifen. Wir haben Schwierigkeiten, die Gegner vor komplexe Aufgaben zu stellen, weil uns die Komplexität meist selbst überfordert. Ja, also wir machen so leichte Fehler und das führt dann eben zu Ballverlusten. Und ich finde, daran muss gearbeitet werden, weil diese Offensivschwäche, die geht ja jetzt wirklich schon viel zu lang. Also wir hatten eigentlich mit dem Main-Spiel, da war es auch schon schwierig, aber spätestens mit dem Main-Spiel haben wir eigentlich abgeschlossen mit gutem, schnellen Offensivfußball, sprich hohe XGs, hochwertige Chancen, Kreativität, das war eigentlich dann weg. Das war eigentlich weg. Wir hatten das gegen Freiburg noch, gegen Augsburg, in Augsburg war es schon kritisch, aber also ich weiß nicht, was 2025 los ist.
Ich habe so ein Stück weit, also Stadiongefühl war, du spielst halt zu kompliziert, zu verkopft, zu zögerlich, auch ein Stück weit zu mutlos, immer noch mal den Ball lieber querlegen als den Abschluss nehmen und manchmal auch wirklich Tempo-Gegenstöße abbrechen, was ja okay ist, wenn du sagst, okay, ich nehme das Tempo jetzt nicht mit, weil ich für mehr Präzision sorgen möchte. Aber oftmals nimmst du das Tempo komplett raus und dann kommt ein Pass und der ist halt weder mit Tempo noch mit Präzision. Und es wäre besser gewesen, einfach mal dieses Chaos-Moment ein Stück weit zu nutzen. Und das hat der VfB halt über das ganze Spiel nicht geschafft. Deswegen war ja auch die Aktion von Woltemade so also unfassbar erfrischend. Er einfach sagt, scheiß drauf, ich versuch's mal gegen drei Leute. Let's go. Und das hat dem VfB... Das hat genau das symbolisiert, was dem VfB über 90 Minuten komplett fehlte. So eine gewisse Unbekümmertheit. Die gab es halt so gut wie nie. Es wird immer noch mal abgelegt, immer noch mal abgedreht, immer noch mit der Fuß drauf gehalten. Und das tut dem Spiel aktuell jedenfalls nicht gut.
Ja, und gegen den Ball haben wir eigentlich deutlich mehr Struktur gezeigt, war zumindest mein Eindruck. Also wir standen breit, so sicherten wir halt die langen Bälle auf Wind, respektive auch die Außenbahnen mit ab. Die Anlauflinie war wieder etwas tiefer als gewohnt, nicht ganz so tief wie gegen den BVB, eher so auf Level wie gegen Augsburg im Pokal, passte für mich. Aber ja, ich kann nur noch mal fragen, also dieses Spiel oder unser Vortrag mit Ball, das ist für mich momentan wirklich ein absolutes Rätsel. Das fängt an mit den Problemen, bei der Passqualität, gerade zu Beginn war das nicht gut. Wir hatten ungewöhnlich viele Bälle, die bei Wolfsburg landeten in der Anfangsphase und natürlich auch weniger Ballbesitz. Und wir gewannen offensiv viel zu wenig Zweikämpfe. Also da waren wir auch schon deutlich durchsetzungsstärker. Dennis Undaff wirkt aktuell wirklich, als ob er, weiß nicht, seinen schlechteren Bruder geschickt hätte. Und der spielt jetzt aktuell für ihn auf dem Platz. Ich möchte jetzt hier nicht den gleichen Fehler machen, wie vorhin von mir beschrieben, ja, dass ich mich auf einen Spieler festlegen möchte. Aber ich finde, bei ihm siehst du den Leistungsabfall im Vergleich zur, ich sag mal, eigentlich zum letzten Jahr, weil er hat es auch Ende des Jahres noch ganz ordentlich gemacht. Finde ich, der ist so offensichtlich und da würde ich gerne wissen, an was das liegen könnte. Also ist das immer noch, sind das immer noch die Nachwirkungen der Mehrfachbelastung? Du wirst keine Antwort haben, ich frage dich aber trotzdem.
Ich habe natürlich keine Antwort. Ich habe einen Take, den wollte ich eigentlich erst später bringen. Aber ich habe gelesen, dass jemand mal die Einsatzzeiten der Spieler protokolliert hat. Und es gibt halt VfB-Spieler, die haben jetzt im Februar 32, 33, 34, 35 Pflichtspiele in den Knochen ohne Länderspiele. Also sogar an die 40 ran. Und vielleicht wirkt sich diese Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Belastung auch erst jetzt wirklich aus. In den Beinen und auch in den Köpfen. Wäre für mich vielleicht ein Erklärungsversuch, warum das aktuell alles so unfassbar schwerfällig aussieht. Weil wir haben viele Spieler, die sind das nicht gewohnt und werden jetzt in eine Saison gestoßen, wo sie halt anderthalb Mal so viele Spiele machen müssen wie sonst in ihrer Karriere und dass dann irgendwann der Akku leer ist. Vielleicht ist das ein Argument, aber das wäre jetzt auch mein einziges Argument, was ich bringen könnte.
Ich hab gerade mal nachgeschaut, also das war jetzt das 35. Pflichtspiel ohne Länderspiele, genau, für den VfB. Das heißt natürlich schon, okay, also eigentlich ist die Saison für uns jetzt rum.
Also wir als Abstiegskandidaten, ne, Angelo Stiller hat jetzt eigentlich für uns eine Saison gespielt.
Ja, muss man so sagen.
Der hat 35 gemacht einfach. Und dass der dann irgendwann mal müde ist, also ich halte das nicht für unwahrscheinlich.
Ich auch nicht, aber es gibt ja Spieler, die immer noch Leistung zeigen können und die mich immer noch begeistern. Also ich nehme jetzt exemplarisch mal Chris Führig, ja, einer der wenigen,
jeden Fall,
die wirklich aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht haben und auch Kreativität und Tempo ins Spiel brachten. Ja, in der 9. Minute schickt der Dennis Undaff auf die Reise, der dann aber nicht stabil genug gegen Kouyarakis blieb. Hätte Dennis Undaff von einem halben Jahr mit Sicherheit auch mehr draus gemacht, muss man sagen. Und dann, ja, kommt wieder dieses Gefühl auf, Mensch, es ist alles so verkrampft und so träge in Bezug auf Dennis Undaff. Und ähnlich haben wir ja vor einiger Zeit auch über Demirovic gesprochen. Oder jetzt reden wir so über Dennis Undaff und Demirovic ist ja auch nicht aus seinem Tief rausgekommen. Mhm. Deswegen jetzt populistische Frage, leiden die Stürmer an unserem Angriffsspiel oder unser Angriffsspiel an unseren Stürmern?
Also ich muss leider sagen, ich bin dabei Option 2, weil sowohl Dennis Undaff und Ermedin Demirovic stecken halt knietief im Formloch, also zum Glück noch nicht im Kanchanerloch, aber wirklich im Formloch und da kommt aktuell aus meiner Sicht halt viel, viel zu wenig, weil ich finde, Chris Führig und auch Jamie Leveling machen es noch relativ ordentlich, aber die haben in der Mitte halt keinen Fixpunkt, den sie irgendwie mit einbinden können und also wenn das so weitergeht, dann müsste man ja fast überlegen, ob man es mit der Alonso-Taktik versucht und ohne Mittelstürmer spielt.
Wen würdest du denn vorne reinstellen?
Na schon, Nick Woltemade, aber nicht als Mittelstürmer, okay, sondern als hängende Neun oder hohe Zehn oder irgendwas, aber wirklich ohne Spieler, der komplett in der Spitze steht.
Ich würde vorschlagen, wir warten einfach, bis Elbi wieder am Start ist. Ja. Dann muss der die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber ja, also ich sehe es halt, also, wenn wir wenigstens Abschlusssituationen hätten und unsere Stürmer würden die einfach verballern, ja, dann würde ich sagen, okay, die sind einfach schlecht gerade drauf. Also das könnte ich mir ganz leicht erklären. Aber wir kommen ja gar nicht in diese Situation rein, dass unsere Stürmer hochwertige Chancen haben. Ja, und deswegen frage ich ja auch so populistisch, liegt es jetzt an unserem Angriffsspiel oder liegt es an den Stürmern? Weil es fällt mir wirklich momentan ganz schwer, das zu bewerten. Ich sehe halt ganz oft Situationen, wo ich mir denke, jetzt musst du spielen, geht Dennis in die Tiefe, jetzt steht er gut, geht ein Raum auf und dann passiert's nicht. Und es sieht immer so aus, als würde im letzten Moment dem ballführenden Spieler der Mut so ein Stück weit verlassen. Es ist noch nicht mal eine Frage der Entscheidungsfindung, manchmal auch, sondern es ist eine gewisse Risikobereitschaft und eigentlich hast du es ja schon vorhin gesagt, eine Lockerheit, die uns momentan fehlt. So, und bedeutet für mich aber auch, wenn diese Transition ja, hin zu den Stürmern wieder besser funktioniert, ja, dann kann ich auch die Stürmer besser bewerten. Also wenn sie so angespielt werden, wie sie angespielt werden müssen. Mein Dennis Undorf kann nicht alles machen, ja, der braucht natürlich auch die richtigen Bälle, um dann endlich mal wieder zu Torerfolgen zu kommen. Und da gucke ich mir die XG-Werte an der letzten Wochen und sehe halt, okay, es ist nicht so, dass Dennis Undorf die größten Chancen liegen lässt. Es ist einfach so, dass wir keine haben. Und es bezieht sich ja nicht nur auf Dennis, sondern auf die komplette Mannschaft. Es hat keiner Torchancen. Wir haben XG-Werte aus der Hölle aktuell. Jetzt war es letzte Woche oder am Wochenende wieder etwas besser, aber immer noch nicht gut genug, muss man sagen. Gut, zurück zu Chris, Sebastian. Zurück zu Chris und zur ersten Chance des VfB Stuttgart. Denn in der 13. Minute setzt sich Führig wirklich stark über links gegen Tomasch und Fischer durch. Super gemacht. Davor hat Maxi übrigens gut erkannt, dass ihm Wolfsburg wirklich viel Raum anbot, hat sich das den Raum auch genommen. Dann legt Chris, nachdem er da an den beiden Wolfsburgern vorbeigegangen ist, mit viel Übersicht legt Chris den Ball auf Mio ab, der leider, und da sind wir genau bei den Momenten, leider nicht so richtig zum Abschluss kommt, weil Swanberg ihn daran hindert. Da habe ich mir auch gedacht, okay, hinter ihm steht Undorf relativ frei. Ich meine, ich weiß, das ist alles nicht leicht, aber es sah früher so leicht aus. Und ich glaube, das ist das, was mich so wahnsinnig macht. Ja. Ich habe die Szene gesehen und habe mir gedacht, in der vergangenen Saison hätte der Mio den Ball mit rechts angenommen, hätte sich nach außen aufgedreht und Undorf das Ding hingespielt und der hätte ihn reingeschweißt.
So, ja, oder ihn gleich durchgelassen vielleicht.
Ja, ne? Oder so.
Ja. Ja. Aber es wirkt halt alles nicht mehr so locker und ich finde, das wirkt sich natürlich auch auf die Bewertung aus, die wir so für die Spieler haben. Weil ich finde zum Beispiel, Enzo Mio hat kein schlechtes Spiel gemacht, weil es war ein schwieriges Spiel, es war ein Spiel, wo man viel investieren musste und wenig Profit gehabt hat. Und ich finde, er hat viel investiert, hat gut nach hinten gearbeitet und hatte auch nach vorne seine Akzente. Ne? Natürlich hat er jetzt keine klare Abschlusssituation gehabt.
Aber du misst ihn halt an dem, was du von ihm gewohnt bist.
Genau. Und wir haben schon bessere Enzo Mios gesehen, aber ich finde, er hat jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg auch nicht schlecht gespielt. Und er war zu keiner Zeit entnervt oder so oder hat sich irgendwie beschwert, sondern er war immer im Spiel, er hat viel gearbeitet. Ich glaube, was ich halt toll fand, er war zum Beispiel auch nach dem Elfmeter für Wolfsburg, war er bei Nübel und hat ihn quasi getröstet, weil Nübel halt geknickt war, weil er am Ball dran war und so weiter. Und denke ich, okay, das ist auch sowas. Also in der Mannschaft ist ja alles komplett intakt. Also das ist ein gutes Team.
Ich erinnere da, sorry, aber das muss ich kurz sagen, an den Taktikzirkel. Ja, hast du vielleicht gesehen beim Rewatch? Ja. Es gab einen Taktikzirkel. 6, 7 Spieler standen zusammen, haben beratschlagt. Das haben wir vor einem Jahr voll abgefeiert, als das, glaube ich, gegen Hoffenheim oder so passierte. Ja? Und das haben sie jetzt wieder gezeigt. Also da bin ich komplett bei dir. Die Mannschaft, die passt zusammen. Also da ist jetzt nicht irgendwie böses Blut oder die lassen auch nicht die Köpfe hängen, weil sie aus der Champions League ausgeschieden sind. Nee, das sehe ich nicht. Sorry.
Nee, das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Nee, und natürlich fehlt die Leichtigkeit. Und natürlich in der letzten Saison, als irgendwie alles lief, hätten wir nach 13 Minuten 1-0 geführt, weil Enzo Mio irgendwas Geniales gemacht hätte nochmal abgelegt oder hätte den Ball gleich durchgelassen und Dennis Undorf hätten halt irgendwie ins Tor reingemurmelt, ja? Und dann führst du halt 1-0. Aber so läuft es halt in der Saison einfach nicht. Das ist alles ein bisschen schwerer und so ist es halt.
Ja, und gegen Wolfsburg, muss man sagen, brauchst du halt auch Ideen. Ja? Da fällt halt der Ball nicht einfach ins Tor wie gegen den BVB. Ja, und Chris hatte diese Ideen, wie zum Beispiel auch in der 20. Minute, als er einen Freistoß auf Leveling in die Tiefe spielte.
Mega!
Das war super. Ja. Das war richtig cool, da habe ich mich geärgert. Das wäre natürlich echt also ein Sensationstor geworden.
Und ich weiß nicht, wer mehr überrascht war, die Fans oder Jamie Leveling. Also ich glaube, er hat schon irgendwie antizipiert, aber ja, auch der wusste nicht ganz genau, dass der Ball da kommt. Aber das war eine richtig gute Aktion, die man auch so noch nicht gesehen hat. Ne? Und das war mal überraschend und kreativ und inspirierend. Ja. Und sowas brauchen wir.
Wir versuchten immer sehr kompakt gegen den Ball aufzutreten und Wolfsburg setzte auf Umschaltsituationen und Tempoverschärfung. Zum Beispiel Schnittstellenpässe. Das ging in der ersten Halbzeit ein paar Mal gut. Und das waren auch die Situationen, die ich vorhin meinte, mit wenn du die noch stärker forcierst und besser ausspielst, hätten die auch schon früher in Führung gehen können. Zum Beispiel in der 22. Minute. Da war es ein schnell ausgeführter Freistoß nach einem Foul von Hendricks an Tomasch. Da siehst du, und da muss ich mich jetzt echt ein bisschen zusammenreißen, da siehst du, wie Josh Wagnermann noch den Schulterblick macht, um Wimmer im Auge zu behalten, ja, sich dann aber zuerst dafür entscheidet, nach vorne zu verteidigen.
Aber warum?
Und, ja, ich glaube, genau das ist das Problem bei ihm, ja. Also das manifestiert sich ja bei ihm. Er denkt immer nach vorne, er denkt immer offensiv, geht da raus und lässt dann im Rücken sozusagen die Gegenspieler davon eilen, ja. Und er hat dann Glück in der Situation, weil Wimmers erster Kontakt war super, ja, damit bringt er sich eigentlich eine ideale Position. Der zweite Kontakt, der war dann etwas zu hart und deshalb fällt da nicht das 1-0. Da kam dann Chabot noch angerauscht, der klärt das noch alles. Aber also, das das Ding geht halt auf Josh Wagnermann. Und deswegen kann ich natürlich verstehen, dass Leute sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass der auf dem Platz steht und solche Fehler macht. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass es eigentlich besser kann. Ich frage mich halt, warum Josh Wagnermann immer neue Aufgaben gestellt bekommt. Einmal muss er rechts Mittelfeld spielen, dann muss er rechter Innenverteidiger spielen. Ich denke mir so, als Rechtsverteidiger ist er doch gut. Bring ihn doch einfach als Rechtsverteidiger, das kann er. Und wenn wir keinen Rechtsverteidiger brauchen mit den Qualitäten eines Josh Wagnermann, dann muss er halt ein anderer spielen oder wir müssen die Formation anpassen. Aber das ging so oft schief, da hatten wir einfach Glück.
Ja genau, du anpassen bedeutet ja nicht, dass du ihn vom Platz holen musst, du kannst auch deine Formation anpassen. Aber Martiarella, wenn jeder im Stadion feststellt, okay, da rechts hinten haben wir anscheinend irgendein Problem, dann sieht das Ralf Hasenhüttl vermutlich auch. Und natürlich liefen dann auch viele Angriffe der Wolfsburger über ihre linke Seite. Und was ich aber schön fand, also da war es dann die Erklärungsstation von Jeff Chabot und wir haben es auch später nochmal gesehen, also wie leidenschaftlich der VfB dann doch verteidigt hat und wie dann einer, zwei, drei Leute im Vollspeed hinterher und nochmal sich reingeworfen haben, um halt das Schlimmste zu verhindern. Und ich glaube, Wolfsburg hatte ja je nach Datenanbieter zur Halbzeit, habe ich Dortmund gesagt, Wolfsburg, hatte dann Wolfsburg zur Halbzeit 0,0 oder 0,13 Expected Goals, was nicht daran lag, dass sie keine guten Chancen haben, sondern was daran lag, dass sich halt irgendjemand immer noch in den Ball reingeschmissen hat.
Absolut, ja. Also, was man aber auch nochmal lobend erwähnen sollte, ich fand, der VfB hat das auch in der Rückwärtsbewegung über weite Strecken gut gemacht. Also wir kamen immer wieder schnell hinter den Ball, stellten die Passwege gut zu. Wolfsburg versuchte deshalb auch immer mal wieder Standard zu provozieren. Ja, haben wir ja gesagt, das können sie gut. Also versuchen sie Freistoß zu schinden oder eine Ecke rauszuholen. Und eine dieser Ecken, die sorgte zwar nicht für große Gefahr, aber es gab zumindest mal eine brenzliche Situation. Das war die Ecke direkt nach der Chance, die Wimmer hatte, die wir gerade besprochen haben. Wagnermann sprang da schon, ja, also mit ausgestreckten Ellbogen nach oben, traf dann Kujarakis, der auch zu Boden ging. Aber wenn man sich die Bilder genau anschaut, ich kann sie leider nicht zeigen, habe ich von der DFL nicht bekommen, dann sieht man, dass es eher so war, dass Kujarakis in Joschs Ellbogen reinspringt, weil Josch sieht ihn ja gar nicht, der ist ja wirklich im Rücken von ihm sozusagen, und dann geht er hoch und wir haben ja gesehen, selbst wenn sich ein Joshua Wagnermann umdreht, selbst dann sieht der Gegenspieler offensichtlich nicht, also wie soll er ihn gesehen haben? Spaß beiseite, aber das ist kein Elfer, oder?
Naja, aber dass er ihn nicht sieht, spricht ihn ja nicht von der Schuld frei. Und ich habe diese
Ja, aber wenn Kujarakis in ihn reinspringt.
Genau, aber ich habe die Situation jetzt in zwei Szenen gesehen oder in zwei Perspektiven. Und die erste ist ja von hinten, da denkst du, okay, also er springt in ihn rein, das ist ein klares Stürmerfoul. Und dann siehst du nochmal die Kamera von der Seitenlinie, also wirklich von vorne. Und da würde ich sagen, wenn ich nur diese Perspektive gesehen hätte, würde ich sagen, das ist ein klarer Elfmeter. Weil Wagnermann springt hoch, der Ellenbogen geht raus und da ist auch ein Gegenspieler. Und wir haben in diesem Spiel mehrere Elfmetersituationen gehabt, über die man diskutieren kann. Und ich würde sagen, das ist die Situation, die für mich, also nach dem Handspiel, am ehesten Elfmeter geben kann. Und ich finde, da hat der VfB schon ein Stück weit Glück gehabt, weil ich würde sagen, das ist so ein 50-50-Ding, dass der Schiri das pfeift und nicht pfeift. Also Ellenbogen im Strafraum gegen den Kopf des Stürmers, da hast du schon ein bisschen Glück. Und ich weiß nicht, ob man beim Hochspringen den Ellenbogen so hochziehen muss oder nicht. Keine Ahnung, aber glücklich, würde ich sagen.
Aber es gab nochmal eine Elfmetersituation, die können wir auch ganz kurz aufklären, beziehungsweise es war eigentlich keine. Das Ganze war 4 Minuten später, die Nummer zwischen Amura und auch wieder Josh Wagnermann. Ich frage mich halt, was ist das Problem, sich eher mal nach hinten abzusetzen, also eher defensiv zu denken, das muss doch mal irgendwann kommen, dieses Kommando. Lass dich ein bisschen fallen, deck hinten den Raum ab, ja, weil dann kommt eben Wimmer zu einfach durchs Zentrum durch. Auch Chabot war mir da zu progressiv. Dann passt Wimmer auf Amura und Amura verpasst dann eigentlich den Abschlussmoment und sucht anschließend wirklich nur nach einem Fuß, der ihn zu Fall bringen könnte. Wirklich, das ist wirklich absurd aus meiner Sicht. Und Wagnermann kam dann noch zurück mit hohem Tempo, genau wie Hendricks und Leveling. Das haben sie beide gut gemacht oder alle drei.
Ja, ja, ja. Ja,
und stört Amura entscheidend am Abschluss, der dann natürlich aber gemerkt hat, Mensch, da ist einer, ich fall mal sofort. Jetzt würde mich mal interessieren, wie du das bewertest, weil für mich, selbst wenn es minimaler Kontakt gewesen sein soll, ja, hieß es ja danach in diversen Medienoutlets, sehe ich da trotzdem eher eine Schwalbe als, also im Fall war es für mich in keiner Welt.
Nee, also klar, Fazit vorneweg, klare gelbe Karte für Amura, weil das ist für mich eine klare Schwalbe. Natürlich darfst du ihn auf links da niemals so blank stehen lassen. Und jeder im Stadion sieht das, oh Gott, der steht da halt komplett frei und hoffentlich kommt der Ball nicht durch. Natürlich kommt der Ball durch. Und ich fände es dann stark, wie Leveling, Hendricks und auch Josh Wagner mal wirklich im Vollsprint hinterhergehen. Weil eigentlich ist Amorá alleine auf dem Weg gegen Nübel und ist im 1:1. Und die drei sind halt wirklich so schnell und stören ihn wirklich zu dritt. Und es war wichtig, weil er nimmt da ja eigentlich Hendricks und Leveling mit einer Bewegung raus. Und dann ist Josh Wagnermann noch da und klärt das dann irgendwie. Und das war für mich 0,0 ein Foul. Natürlich gab es eine Berührung. Ich meine, es ist Fußball, da gibt es immer Berührung, aber es ist im Leben kein Foul. Und wenn er sich dann fallen lässt, ist es für mich klar gelb. Aber ich fand eh auch, also Schiedsrichter Wels hat nicht so viel komplett falsch gemacht, aber so Zweikampfbewertung und natürlich auch dieses ständige Zeitspiel der Wolfsburger, es war jetzt nicht eklatant, aber jeder Abstoß hat einfach 30 Sekunden gedauert, auch also von Minute 5 an, und da mal eine Ansage zu machen und sagen, hey, also so geht das nicht, und wenn du jetzt nicht beeilst, dann kriegst du halt gelb, gab's halt nicht, und das fand ich halt schon ein bisschen schwierig. Und für mich wir haben eben über den vielleicht Elfmeter gesprochen, der, habe ich ja gesagt, den könnte man geben. Das ist für mich klare Schwalbe und eine klare gelbe Karte für den Wolfsburger Stürmer.
Ja, es gab dann so eine Phase, da beruhigte sich das Spiel ein Stück weit. Beide Mannschaften neutralisierten sich ja eigentlich. Ich habe das jetzt einfach mal so übernommen, weil eigentlich weiß ich gar nicht, was es bedeutet. Spielten scheiße, könnte man auch sagen.
Ja, es war halt komplett langweilig, und du hättest ja auch ein Bier holen können und noch ein Bier und eine Pommes und noch eine Wurst. Aber da passiert halt einfach gar nichts. Ja?
Sei es drum. Zwei Chancen gab es noch in der ersten Halbzeit. Einmal für Dennis Undav. Da gab es von Atta einen Diagonalball. Der war nicht unbedingt der beste, aber der zweite Ball war bei uns. Und das ist ja auch ein Stilmittel, kann man machen. Und
das kam nicht so häufig vor, auch gegen Wolfsburg nicht, ne?
Ja, überraschenderweise. Aber hier war es gut. Undav schiebt da gut drauf, ja, erobert so den Ball. Dann geht die Kugel raus auf Mittelstädt und Maxi bringt eine gute Flanke rein. Wieder setzt sich Undav gut durch, muss man sagen, gute Körperlichkeit, aber der Kopfball, ja, da ist zu wenig Druck dahinter, ja. Die Flanke war schon nicht perfekt und das Timing dann auch nicht, ja, und ja, dann kommt am Ende halt eben so ein Torwartball dabei raus, ja. Also kreativer wäre es zum Beispiel gewesen, den Ball auf den ersten Pfosten auf Mio abzulegen, weil der ist da hinten durchgelaufen, und wenn Dennis den praktisch zurückköpft auf Mio oder nach vorne so legt für Mio, ja, das wäre kreativ gewesen, hätte Enzo das Ding über die Linie drücken können, so war es einfach schwer, da richtig Power drauf zu bekommen auf diesen Kopfball.
Ja, das ist ja auch keine klassische Undav-Situation, weißt du, Flanke vom Mittelstädt und er setzt sich im Kopfballduell durch und macht den rein, das ist halt relativ selten passiert, also entweder hat sich irgendwie, wenn er solche Tore macht, freigestohlen und ist halt dann, hat halt die Zeit und den Raum, aber dass er sich dann so durchsetzt, ja, eher selten, und das sind nicht die Undav-Momente, und aktuell sehen wir halt diese Undav-Momente halt relativ selten, und die Bälle, die er bekommt, sind halt nicht die Bälle, die er mag und mit denen er gut umgehen kann, und insofern, ja, war das dann nur konsequent, dass dann auch irgendwie, ja, so eine Halbchance dabei dann nur rauskam und natürlich der Wolfsburger Keeper den halt locker wegfangen kann.
Ich glaube, da hat Serou in der vergangenen Saison viel kaschiert, weil der hat solche Dinge halt reingemacht. Ja? Ja. Und dann fiel das gar nicht so sehr ins Gewicht, dass ein Undav eben da vielleicht nicht unbedingt seine Stärken hat. Ja? Und Serou war halt auch ein Spieler, der oft das 1-0 gemacht hat. Und das macht natürlich dann auch nochmal was. Das verändert was, werden neue Räume frei. Das kommt einem Undav zugute, keine Frage. Und uns fehlt da momentan tatsächlich einer, der mit hohen Bällen auch mal ordentlich was anfangen kann. Also wir haben ja schon gesagt, Woltemade bringt es ja wirklich fertig, mit seiner Körpergröße ein schlechter Kopfballspieler zu sein. Aber das ist nun mal so, werden wir auch nicht mehr ändern können. Dennis Undav, den finde ich gar nicht so schlecht mit dem Kopf. Nee, aber bei dem klappt aktuell gar nichts.
Ja.
Also eben das auch nicht.
Genau, gut. Und ich heule jetzt wirklich Serou Guirassy keine Träne hinterher. Nee. Aber auch die Chance in der 44. von Atta Karasor wäre vielleicht so ein Guirassy-Ding gewesen, wo er am zweiten Pfosten steht und einfach dann mal einnickt.
Ja. Ja, zum Beispiel, ja. Und das war für mich auch wirklich die gefährlichste Situation in der ersten Halbzeit. Ja, war ein guter Freistoß von Chris Führig, mal wieder, muss man sagen. Dann kann Hendricks das Ding vielleicht eigentlich schon aufs Tor bringen, ja, schafft es aber nicht. Er köpft Chabot in den Rücken. Dadurch wird der Ball noch mal heiß. Kann auch sein, dass Hendricks immer noch mit seinem Zusammenbrei aus der 36. Minute Probleme hatte. Also
blutende Nase, frisches Trikot, genau. Der ist, glaube ich, mit Enzo Mio zusammengestoßen, ne?
Ja, der ist auf ihn aufgelaufen. Ja. Ja, war eine ganz ungute Situation. Hat er da auch einen Cut auf der Nase davon getragen. Ja, aber was er gut gemacht hat, Ramon zieht dann wirklich den Ball richtig stark von der Torauslinie nochmal rüber auf den zweiten Pfosten. Das war nicht leicht, das hat er richtig gut gemacht. Und dort ist meiner Meinung nach Undav eigentlich besser postiert als Karasor. Aber Atta versucht es dann dennoch. Und warum sage ich, dass er besser postiert war als Karasor? Karasor ist ja in der Rückwärtsbewegung. Ja, und das ist halt immer super schwer, Druck auf den Abschluss zu bekommen. Und bei Dennis wäre es so gewesen, der hätte praktisch frontal in die Flanke reinspringen können und das Ding wirklich ins Tor schieben können. Ja, also ich glaube, Dennis wäre da der bessere Abnehmer gewesen. Der hätte mehr draus machen können. Hat auch ziemlich geschimpft mit dem Atta danach.
Genau, und vermutlich wäre es ohnehin Abseits gewesen, weil ich glaube, Ramon Hendricks kam vermutlich aus dem Abseits, um dann die Flanke nochmal reinzuschlagen. Wir werden es nicht erfahren, aber auf jeden Fall zählt natürlich auch die Chance in die XG-Werte rein. Deswegen war der VfB auch zur Halbzeit dann den Wolfsburgern deutlich überlegen. Und ich habe dann in der Halbzeit tatsächlich auch die Statistik gesehen und dachte, das war glaube ich 0,6 VfB und 0,13 Wolfsburg. Da dachte ich mir, so hat sich's nicht angefühlt, weil Wolfsburg hatte eigentlich die besseren Chancen, aber sie kam dann halt durch Wimmer und durch Amorá nicht mehr zum Abschluss, deswegen hat's nicht reingezählt, aber aus meiner Sicht waren sie ein Stück weit gefährlicher als der VfB.
Ja, allein diese Situation in der Nachspielzeit, als Mittelstädt nochmal herausragend gegen Thiago Tomás klärte.
Stimmt,
ja. Erinnerst du dich? Also das war eine Riesenchance für Wolfsburg, die natürlich nicht mit in den XG-Wert reinzählt, aber also auf jeden Fall eine größere Chance war als alles, was der VfB ansonsten aufs Tor brachte. So, hier mussten wir eine kleine Pause einschieben, denn ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, Marlo hat auf sich aufmerksam gemacht. Ja, also da war eine Menge los gerade, deswegen mussten wir kurz unterbrechen und wir sind auch schon in der zweiten Halbzeit, Sebastian, wir dürfen keine Zeit verlieren, wir reden ja schon viel zu lange über dieses Spiel.
Über ein 0:0 stand jetzt.
Stand jetzt, genau. Die zweite Hälfte, die wurde aber etwas besser, ja? Oder siehst du es anders?
Nee, ich sehe es genauso. Also der VfB kam mit mehr Engagement aus der Pause raus und die gefährlichen Situationen, die Wolfsburg in der ersten Halbzeit gehabt hat, die gab es halt eigentlich gar nicht mehr. Und ich hatte schon das Gefühl, okay, der VfB baut Druck auf und jetzt könnte was passieren, während sich Wolfsburg irgendwie immer weiter zurückzog. Also ich fand die Reaktion auf die erste Halbzeit dann schon gut.
Was ja auch ein Statement ist. Ja, also das möchte ich nochmal hinterlegen. Wir wollen ja nicht alle schlecht reden oder sonst irgendwas. Ich sehe den VfB auch aktuell nicht in einer Krise oder so. Ja, also wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen vor dem Wolfsburg-Spiel. Schweres Auswärtsspiel in Dortmund, schweres Pokalspiel gegen Augsburg. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit und das schaffst du auch nicht, wenn du nicht halbwegs gut kicken kannst. Also die zeigen schon gute Leistungen. Und gegen Wolfsburg hattest du es mit einem sehr guten Gegner zu tun, muss man einfach so sagen, die ein bisschen mehr Glück hatten am Ende. Ja, also das Spiel hätte genauso gut unentschieden ausgehen können, kommen wir noch drauf, gab ja auch nochmal eine Chance für den VfB hinten raus und wir hätten es auch ziehen können. Ja, du merktest über die komplette Spielzeit, dass da beide Seiten viel Respekt voreinander haben und sag mal, ein Stück weit die Zurückhaltung da war, jetzt wirklich all in zu gehen. Und dann kommen halt so Sachen zustande, wie die Szene, die ihr jetzt seht, Jamie Leveling, der diese Halbchance hatte, eine Szene, in der Mio den Ball gut festmachte und dann aufdrehte. Ja, sowas haben wir von ihm eigentlich viel zu selten gesehen, jetzt am Wochenende. Aber da hat's mal ganz gut funktioniert. Wieder macht Wolfsburg hier hinten sehr gut dicht und dann haut Jamie halt einfach mal drauf, leider ohne Erfolg. Aber das war ja auch mal eine Idee und das ist auch okay. Sowas kannst du halt mal bringen. Fand ich okay.
Ja, so ein bisschen mehr Konsequenz und Stringenz finde ich gut und ein bisschen mehr Mut. Wir haben es angesprochen, das war alles so ein bisschen mutlos. Und dann schieß doch mal aus 18, 20, 22 Metern drauf. Vielleicht gibt es einen Abpraller, vielleicht gibt es einen Pfosten-Lattentreffer, vielleicht geht er rein. Also, aber das war immer so. Ich hatte immer das Gefühl, der VfB möchte sich zu nah an die Torlinie kombinieren vorm Abschluss. Und dieser Mut, mal was zu versuchen, der fehlte den meisten, außer vielleicht Nick Woltemar, der denkt sich, okay, ich laufe einfach durch. Aber den meisten fehlte das einfach ein Stück weit.
Ja, und du hast es gesagt, der Druck wurde sukzessive erhöht. Die Aufstellungslinie wurde immer weiter nach vorne verschoben vom VfB. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Plan war. Ja, also du siehst wirklich in der Grafik der Aufstellungslinie, wie die von Minute 1 bis eben zum Torerfolg immer leicht ansteigend war. Ja, also da gab es jetzt nicht irgendwie die Phase, wo Wolfsburg uns mal voll hinten reingedrückt hat oder so, sondern wir haben das eigentlich immer weiter forciert, dass der VfB näher ans Wolfsburger Tor kommt und dann muss so ein Ding halt einfach mal rein. So einfach ist es. Ja. Und Sebastian Hoeneß hat dann auch irgendwann gewechselt. Bevor wir darüber sprechen, eine andere Frage, vielleicht auch eine für eine PK. Meinst du, es wäre manchmal auch angebracht, früher zu wechseln? Denn man hat ja schon gemerkt, okay, uns geht vorne die Kreativität ab. Und du hast ja auf der Bank dann noch Leute sitzen, die zumindest mal mehr Kreativität versprechen, ja, und auch mal ein bisschen Frische reinbringen, ja. Deswegen fand ich es ja gut, dass Diel und Woltemade dann nach 70 Minuten kamen. Nur die Frage an dich, hättest du es dir gewünscht, dass der VfB, sprich Sebastian Hoeneß, auch mal vor der 70. Minute Wechsel vornimmt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja großer Fan von frühen Wechseln und ich bin auch großer Fan von Wechseln zur Halbzeit. Wenn man merkt, irgendwas läuft nicht so gut, dann wechsel doch mal zur Halbzeit. Und wir wissen, Sebastian Hoeneß wechselt gerne nach einer Stunde, diesmal erst nach 70 Minuten. Und ich fand es dann tatsächlich auch ein Stück weit spät, weil ich habe es angesprochen, der VfB kam mit mehr Druck aus der Halbzeit, aber ich finde, nach so 60 Minuten verebbte das auch wieder ein Stück weit. Und ich hätte mir dann den üblichen Hoeneß-Wechsel gewünscht nach einer Stunde. Der kam dann erst nach 70 Minuten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, mal zur Halbzeit zu wechseln. Also warum denn nicht? Du hast ja doch einigermaßen viele Optionen auf der Bank mit dem Woltemade, mit dem Rieder, mit dem Diehl. Also warum nicht mal zur Halbzeit wechseln, um frische Impulse zu bringen?
Und jetzt kommt das Highlight, Sebastian. Ja, das absolute Highlight dieses Spieltags. Nick Woltemade ist wenige Sekunden auf dem Platz und erzielt umgehend das 1:0. Auf eine Art und Weise, ich würde sagen, da überlasse ich dir jetzt mal das Feld. Du darfst gerne dieses Gemälde beschreiben, wenn du magst.
Ja, ich kann es immer noch nicht so richtig begreifen, dass ich das live gesehen habe. Also irgendwie erobert sich der VfB den Ball. Wie genau, besprechen wir gleich, weil auch da war Josh Wagnermann beteiligt. Und dann spielt Stiller zu Nick Woltemade, der in der Mitte der Wolfsburger Hälfte steht und dann einfach Richtung Tor läuft. Noch drei Leute vor sich hat, den ersten irgendwie einfach abschüttelt, den zweiten ausspielt und dann diese vorletzte Ballberührung, als er sich den Ball mit links hinterm rechten Fuß vorbeispielt und dann mit rechts abschließt, die war einfach unfassbar gut. Und ich war am Samstag im Stadion und ich habe eine Heimniederlage gegen Wolfsburg gesehen. Aber ich habe nie so eine geile Choreo im Stadion gesehen. Und ich glaube, ich habe auch nie so ein geiles Solo im Stadion gesehen von einem Stuttgarter Spieler. Und insofern war das ein bemerkenswertes Spiel. Und umso trauriger ist es, dass wir halt mit 0 Punkten rausgehen. Aber dieses Tor, ey, what the fuck? Also ich habe so ein Solo wahrscheinlich seit Zeiten von Alex Chrepp nicht mehr im Stadion gesehen. Und das führte meistens nicht zu Toren.
Das Krasse wird sein, dass von diesem Spiel gegen Wolfsburg ganz viel in diversen VfB-Jahresrückblicken erwähnt werden wird. Die Choreo, dieses Tor.
Absolut, also. Absolut, ja. Und dann verlierst du es, hey, Mann.
Ja, das ist echt übel, aber du hast das perfekt zusammengefasst, brauche ich überhaupt nichts ergänzen. Es war einfach wunderbar zu sehen, was es ausmachen kann, wenn du der Kreativität freien Lauf lässt. Ja, das ist ja genau das, was du sehen willst und was du auch erwartest von diesen absoluten Ausnahmespielern, die wir inzwischen haben. Chris Führig möchte ich da zwar erwähnen, aber gar nicht kritisieren, weil der hat es zumindest noch versucht, aber auch ein Jamie Leveling hat solche Dinger drin. Ein Enzo Mio allemal, selbst ein Angelo Stiller kann mit Sicherheit sowas machen. Aber die trauen sich es aktuell nicht zu, Dennis Undav auch nicht. Die kriegen es einfach nicht hin. Und dann kommt eben der Woltemade rein und denkt sich, leck mir Marsch, ich mach das jetzt hier.
Und genau, und da möchte ich kurz einen Spieler nicht zitieren, aber nochmal auf den Referenz nehmen, der noch größer war als Nick Woltemade, nämlich Sascha Kalajdzic. Also die scheißen sich nichts, ne? Ja, also die sagen halt, ich kann's halt, ich mach's halt einfach, ja? Und die zieht's durch.
Genau, und anders funktioniert es halt manchmal auch nicht. Du musst es, und ich liebe es so sehr, dass du benutzen das Wort, du musst es manchmal brutalisieren. Hier war es eher sehr schön brutalisiert.
Filigranisiert.
Ja, genau, aber es war halt genau das, was das Spiel in dem Moment brauchte. Ja. Ja, und auch der Moment, kurz bevor Gerhard eingreift, diesen Abschluss noch hinzubekommen, also was du da für Eier brauchst in so einem Moment, das ist wirklich absurd gewesen. Das war so, so gut, ja, und ablösefrei, just saying, ja, also das ist echt ein absoluter Stil gewesen von Wohlgemut, den Woltemade hier nach Stuttgart zu holen. Und was ich noch geil fand, war die Reaktion von Chris Führig, ja, der hat halt geguckt, wie dieses eine Emoji in der Tastatur, was sich die beiden Hände so ans Gesicht hält, so hat der geschaut, der konnte es nicht fassen, also das ist echt ein Gemälde gewesen, dieses Tor, und ihr habt es ja jetzt auch mehrfach gesehen, und ja, war gut. Und dann begannen die 18 Minuten, die Betrachtungsweise auf das Spiel meiner Meinung nach zu dem gemacht haben, wie wir eben jetzt über dieses Spiel gesprochen haben.
Ja, absolut, absolut, ja.
Und wenn man ehrlich ist, ging es eigentlich schon in der 71. Minute los. Das habe ich ja vorhin schon mal angeteased. Denn da brachte Hasenhüttl Skov Olsen für Wind. Und das war ein Gamechanger, schon vor dem Tor. Weil dadurch hattest du vorne Amura und Tomasch, die eben schneller anlaufen können, die mehr Druck erzeugen können als nur ein Wind plus dann noch die Option Amura oder Tomasch. Das haben sie einfach gut gemacht. Und dadurch setzten sie uns auch früher unter Druck. Und ja, letzten Endes hätte ich mir gewünscht, wir hätten diese Führung etwas länger halten können. Denn es hätte auch sein können, dass der VfB sich wiederum besser drauf einstellt. Denn mit den Wechseln von Woltemade und Diehl haben wir auch das System nochmal verändert. Wir haben auf 4-4-2 gestellt. So, und was da auch auffiel, dass ein Chris Führig über rechts, der wurde auf rechts gezogen, nicht denselben Impact hatte wie über links. Und also Wolfsburg hat das richtig gewittert. Ja, die haben gemerkt, okay, der VfB ist gerade noch damit beschäftigt, sich wieder auf die neue Situation einzustellen, und haben nur 5 Minuten, nachdem wir in Führung gingen, durch Thiago Tomasch, ja, schon zum Ausgleich getroffen. Und das ging so. Natürlich beginnt das alles mit Diels Ballverlust in der gegnerischen Hälfte. Aber da bin ich komplett bei Sebastian Hoeneß, der auf der PK sagte, du kannst in diesem Raum den Ball verlieren.
Ja, genau, also, und ich finde, du musst dann immer dann ja differenzieren zwischen dem Fehler, den ein Spieler vielleicht macht und den Fehlern, die ein komplettes Team macht. Weil ich finde, wenn du da vorne als Offensivspieler in der Mitte der Wolfsburger Hälfte den Ball verlierst, dann darf das nicht zum Torerfolg von Wolfsburg führen. Andererseits haben wir Justin Diehl gesehen, der viel Leben reingebracht hat, sich dann aber auch tendenziell immer ein bisschen zu spät vom Ball getrennt hat. Und ich finde auch, er kann das besser lösen. Aber wenn er es nicht besser löst, darf trotzdem kein Tor entstehen.
Bin ich komplett bei dir. In der Situation habe ich mich mehr über seine Mitspieler aufgeregt.
Ja, welche Option?
Da ist niemand, ja. Also er kann den Ball natürlich wegschlagen, da gebe ich dir recht, das ist immer noch besser, als den Ball zu verlieren.
Ja.
Aber ich meine, so eine Mannschaft sind wir ja nicht. Also wir wollen sowas spielerisch lösen und in der Regel ist es auch so, dass wir uns gegenseitig helfen. Und in dem Moment standen halt alle da und haben gedacht, Mensch, lass das mal den Justin machen und zack, ist halt der Ball weg.
Ja? Genau, und die Zone, wo er da unterwegs ist, ist auch eine Zone, in der man mal zocken kann, weil wenn dann der Ball weg ist, dann hat man noch relativ schnell wieder gewonnen. Und was Sebastian Hoeneß sagt, also in der Zone wollen wir zocken und wenn dann Ball verloren geht, dann ist es halt so, das Risiko nehmen wir da wirklich gerne und das ist nicht sein Fehler, aber natürlich leitet er dann die Fehlerkette ein Stück weit ein.
Ja, und die beginnt damit, dass Atta und Wagnermann plötzlich beide nach vorne verteidigen wollen. Und ich dachte mir in dem Moment, lass dich doch erstmal fallen. Also zumal du ja 1-0 führst. Also warum musst du so scharf gleich ins Gegenpressing gehen? Ja, also es wäre aus meiner Sicht vernünftiger gewesen, sich fallen zu lassen und die Jungs da erstmal auf dich zukommen zu lassen. Ja, weil du warst die ganze Zeit in Überzahl. Also du hättest das einfach besser verteidigen können. Stattdessen reklamiert dann Atta noch beim Zuspiel auf Wimmer auf Amura.
Abseits. Also ich hab mir das angeguckt und also ich glaube, sein Arm geht nicht in die Höhe, sondern er zeigt so Richtung Strafraum und er sagt seinen Leuten hinter sich, Leute, passt mal auf den Tomasch auf. Also glaube ich zumindest, ne?
Oh, okay, dann habe ich das falsch interpretiert, weil da habe ich mir echt gedacht, also das gibt's ja gar nicht. Also ich mache ja gleich wieder eine Brillendiskussion auf. Also gut, aber das kann sein, dann habe ich das falsch gesehen. Und er hat da auch auf was Richtiges hingewiesen, weil die Übergabe von Tomasch zwischen Hendricks
gesehen, ja?
Ja, und Mittelstädt, die klappte überhaupt nicht, ja? Und bei Wagnermann war es dann so, der muss viel schneller hinter den Ball kommen. Ja, vor allem, weil Chabot sich ja Richtung Amura schon orientiert. So. Und dann muss einfach Josh hinter den Ball kommen. Aber auch hier wieder, der wirkt ja völlig verloren da in dem Moment eigentlich. Also ich weiß gar nicht, was er vorhatte. Ich weiß wirklich nicht, was er vorhatte. Er lief ja fast schon in seinen Gegenspieler, in seinen Mitspieler mit rein dann später.
Ja, ich habe die ganze Situation nicht verstanden und du sagst, Chabot hat Amura, aber er hat ihn ja auch nicht, also er lässt sich auf ihn zurückfallen, aber er geht ja auch nicht auf ihn drauf, er läuft ja immer 3 Meter parallel neben ihm her und ich frage mich, warum gehst du denn nicht drauf, wir haben doch in der Mitte Überzahl, also ja,
warum sich nicht überspielen lassen will. Ich glaube, er will sich in dem Moment nicht überspielen lassen, weil er weiß, er hat natürlich das Tempodefizit, ja, klar, ja. Deswegen macht er den Weg direkt zum Tor zu, ist für mich völlig okay. Das Ding ist ja, dass Josh Wagnermann dann nicht konsequent bis hinten durchläuft und versucht, die Position hinterm Ball einzunehmen. Und aus meiner Sicht wäre das noch möglich gewesen. Der hätte noch hinterm Ball kommen können. So, dann hast du auch noch mal eine größere Verdichtung sozusagen im 16er. Wer weiß, ob der Ball dann überhaupt auf die andere Seite rüberkommt. Ja, aber hat er halt nicht gemacht. Ja.
Ja, und für mich, ich weiß nicht, ob ich es richtig interpretiert habe, aber dass es auch während der Szene immer so eine Kommunikation verbal gab zwischen Chabot und Wagnermann. Ich glaube, die Abstimmung hat überhaupt nicht funktioniert. Also wer geht drauf, wer lässt sich wohin fallen? Und das war echt so das Ding. Und Amoral kann ja eigentlich machen, was er möchte. Und dann macht er es doch relativ gut einfach. Und ich meine, der Typ hat jetzt, glaube ich, seit er in der Liga ist, 9 Tore und 9 Vorlagen gemacht. Also der ist halt kein Schlechter. Also ja, und dann... Ja.
Um nochmal auf Chabot und Wagnermann zurückzukommen, ganz oft hat das Durchschieben auch überhaupt nicht funktioniert. Da steht auf einmal Chabot neben Wagnermann und Josh denkt sich, ist ja interessant, dass wir jetzt hier so zweit auf einem Fleck stehen. Und was kann das wohl liegen? Ja, also das hat einfach nicht funktioniert. Ja. Und da ist natürlich für mich jetzt von außen schwer zu verstehen, ist es, also es gibt eine Absprache, dass man auf Kommando durchschiebt oder wie auch immer, was ist die Idee dahinter? Ja, ich sehe halt nur, dass das, was man sich überlegt hat, in dem Moment nicht funktioniert. Nicht
funktioniert, ja.
Und entweder macht Chabot einen Fehler oder Wagnermann, das kann ich am Ende nicht aufklären. Für mich, in meinem Verständnis, und ich habe nicht viel davon, sieht es eher so aus, als ob Wagnermann eigentlich immer dann die Fehler gemacht hat. Ja. Ja, und dann kannst du ihm diese Fehler auch anlasten. Dennoch bleibe ich dabei, wir haben das Spiel nicht nur deshalb verloren, weil Josh Wagnermann auf dem Platz stand. So.
Nein?
Mittelstädt kann Tomasch nicht am Torschuss hindern und dann steht halt 1-0. Ja, und da macht wirklich, das möchte ich nochmal sagen, keiner eine gute Figur. Ja, das, was mich am meisten allerdings wahnsinnig macht, ist nochmal dieses Vorwärtsverteidigen. Das kotzt mich so an, du führst und wirst dann ausgekontert. Ja, also das gibt's doch gar nicht. Und wie schnell die Unordnung bei uns entsteht, das war echt krass. Ja,
das war wirklich krass. Es ist ein Konter. Und bislang hatte Wolfsburg in der zweiten Halbzeit keine einzige Torchance. Ja? Und dann gehst du in Führung und fünf Minuten später steht's 1-1 und denkst dir, okay, wie kann das passieren? Warum rührt ihr nicht Beton an? Warum macht ihr nicht irgendwas anderes? Aber warum lasst ihr euch wirklich auskontern und lauft halt vor den Wolfsburger mehr oder weniger zurück in den eigenen Strafraum, damit dann Amorat den Pass spielen kann auf Thiago Tomasch, den ich fast schon wieder vergessen habe, aber er hat ja dann wirklich im Vorfeld angekündigt, dass er nicht jubeln wird. Wenn er gegen VfB trifft, denkt, hey, wie arrogant bist du? Also so viele Tore schießt du auch nicht und dann trifft er auch noch und jubelt nicht. Mann, echt.
Er jubelt nicht und Sebastian, jetzt wird es nochmal ganz hart. Man hat ja immer das Gefühl, dass Ex-VfB-Spieler gerne gegen den VfB treffen.
Fakt.
Ja, ist so. Es war der dritte Ex-VfB-Spieler, der gegen uns getroffen hat. Serou mit Dortmund im Hinspiel. Dann hatten wir Omar Mamouche mit Frankfurt, der getroffen hat. Und eben jetzt Thiago Tomasch. Ja, also ihr habt absolut recht, wenn ihr dieses ausgerechnet immer auf den Lippen habt.
Mann,
offensiv waren wir nach diesem Ausgleich zu ungefährlich. Also wir haben es irgendwie nicht richtig hinbekommen. Da musste Chris auch noch raus. Der wirkte irgendwie ein bisschen benommen.
Ja, ich habe es versucht, nochmal nachzugucken. Also er war ja noch irgendwie ein, zwei Minuten vorher noch in Zweikämpfen, ist nach vorne auch durchgesprintet und dann auf einmal hat sich irgendwie dann am eigenen Strafraum irgendwie so in die Hocke fallen lassen. Aber der hat irgendwie keine Ahnung, irgendwie einen Ellenbogen abbekommen oder sonst was, aber der war auf jeden Fall nicht mehr fit, also gut, dass er auch rausgenommen wurde, klar.
Absolut, gehe ich komplett mit und Wolfsburg hatte dann auch weitere Chancen, also du hattest noch diesen Kopfball von Favro nach einer Ecke, wieder Wagnermann mit am Start, der kommt da nicht an den Ball ran, man muss aber auch gleich dazu sagen, das war eine der wenigen Aktionen, wo zwar Wagnermann beteiligt war, die aber wirklich schwer zu verteidigen ist.
Ja.
Also die Ecke ist super geschlagen. Favro, wie der da hingeht und das Ding da reindrückt, das war einfach eine starke Aktion. Da musste Nübel dann auch hin.
Ja, verhindert. Nübel, ja.
Super Ding gewesen.
Total.
Verhindert dann auch das 2-1.
Ich habe ihn gesehen, ja.
Dann, ja, absolut. Also das war stark von Nübel. Und dann kam aber das 2-1. Dann kam der Elfmeter. Und man kann ja wirklich auch schon in der Entstehung wieder viel kritisieren.
So. Ja, aber für mich ist halt das Erschreckende. Also wir sind ich habe einen Screenshot gemacht. Es ist Minute 84 und 11 Sekunden. Und Patrick Wimmer kommt an den Ball und er kriegt den Ball in der eigenen Hälfte. Und er läuft mit dem Ball dann bis zu unserer Strafraumgrenze. Also aus der eigenen Wolfsburger Hälfte läuft er mit dem Ball, ohne gestört zu werden, bis an die Strafraumlinie vom VfB und kann von da schießen. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Es steht 1-1. Wir haben noch 5, 6, 7 Minuten zu spielen und keiner schafft es, ihn anzugreifen. Und wir haben Personal. Also wir haben genug Personal
da. Ja, ja.
Und er kann durchlaufen. Also was soll das? Das kann doch nicht sein.
Ich kann es dir nicht erklären. Also es war für mich genauso unerklärlich wie eben für dich. Du siehst diese Szene und denkst dir, reicht das wirklich aus? Reicht das wirklich aus, dass die ein bisschen das Tempo erhöhen und wir so durcheinander kommen? Das kann es doch echt nicht sein. Also das sollte nicht sein. Lass es mich so sagen. So.
Genau.
Und der Abschluss dann, wir haben es gerade eben schon gesagt, der wäre wahrscheinlich am Cannstatter Bahnhof irgendwie wieder runtergekommen. Ja. Aber eins ist halt auch klar, Wagnermann hebt den Arm, kriegt den Ball an die Hand und dann, ja, ist das ein Elfmeter. Das ist keine Entscheidung im Sinne des Fußballs, aber so läuft das eben. Ja, das weiß auch jeder. Also ich sehe da auch keinen Verhandlungsspielraum.
Nein.
Ich fand's auch ein bisschen überflüssig, dass dann Hasenhüttl und Hoeneß danach noch darüber diskutiert haben, ob das jetzt ein Elfmeter sein muss oder nicht. Ich meine, das weiß halt jeder. Wenn du die Hand so rausstreckst, Dino Mafropanos hat das auch ein paar Mal hinbekommen, kriegst du einen Elfmeter gegen dich gepfiffen.
Und ich würde sagen, von 10 dieser Situationen werden 8-mal Elfmeter gepfiffen und dafür ist es für mich ein klarer Elfmeter. Ja,
ja, gehe ich komplett mit. Bisschen bitter ist natürlich dann, dass Nübel die Ecke hatte gegen Amora.
Ja.
Jetzt, ja, also ich weiß nicht, es sieht für mich so aus, als ob der dann mit ein bisschen mehr Glück tatsächlich gehalten werden kann, aber natürlich kein Vorwurf an Nübel, aber es ist so bitter, weil es sieht für mich da eben danach aus, wenn die Faust ein bisschen höher gekommen wäre von Alex Nübel, dann boxt er das Ding irgendwie raus, aber
ja, das
war auch
gewesen.
Platziert geschossen von Amora. Ja,
sei es. Ja, nee, war dann auch irgendwie okay. Und wie gesagt, ich fand es halt schön, dass dann Enzo Mio bei Alex Nübel war und ihn noch mal ein Stück weit getröstet hat. Wo ich auch dachte, okay, also in der Mannschaft, da ist es halt wirklich komplett intakt. Genauso wie in der Nachspielzeit dann noch mal hier Kevin Behrens, den sie eingewechselt haben und zu demütigen noch mal Alex Nübel angeht. Und dann Ramon Hendricks kommt und Kevin Behrens mal ins Verhör stellt irgendwie. Also fand ich auch gut. Ne? Also da passt es halt. Also da schützt einer den anderen. Das passt halt alles. Und das war ja einfach ein Scheiß Spiel und du hast wirklich es da liegen und die letzten 18 Minuten, die waren halt einfach richtig, richtig schlecht.
Absolut richtig. Zwei Sachen müssen wir natürlich da erwähnen. Einmal die Premiere für Jelch, der in der 88. eingewechselt wurde. Gibt es nicht mehr viel zu sagen. Und dann gab es eben noch die Chance in der 90. Minute für Fabian Rieder. Mhm. Das war, glaube ich, der schönste Spielzug an diesem Nachmittag vom VfB. Ja. Mio, Mittelstädt und Stiller spielen das da auf der linken Seite herausragend raus. Ja. Und dann, man hört es über die Außenmikros, zumindest beim Weltbild habe ich das gehört, wie ein Kommando kommt und Enzo Mio abgeht in die Tiefe. Das Zuspiel von Stiller ist nicht perfekt. Das geht besser. Der Ball ist eigentlich ein bisschen zu kurz.
Mhm. Aber Enzos Ball in die Mitte ist perfekt.
Der ist super. Also diese flache Flanke herausragend, mit diesem leichten Bogen, großartig. Mhm. Und dann viele Fragezeichen bei mir, was ist eigentlich mit Fabian los? Also Rieder macht da so einen ganz merkwürdigen Zwischenschritt. War der überrascht davon, dass die Flanke von Mio ihn erreicht? Also es sah ganz komisch aus.
Also meine Vermutung ist, Fabian Rieder ist sich sicher, ich mach den mit rechts rein. Und dann merkt er, oh fuck, ich stehe auf dem rechten Bein, das geht gar nicht. Und dann will er irgendwas machen. Also natürlich muss der Ball drin sein. Und ein Stürmer macht den vielleicht auch rein. Und auch ein Fabian Rieder als Schweizer Nationalspieler muss den reinmachen. Das sieht auch wirklich komplett beschissen aus. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du irgendwie 1000 Gedanken im Kopf hast und irgendwie merkst, okay, mit dem Bein, mit dem Fuß, mit dem ich schießen möchte, auf dem stehe ich gerade. Und das funktioniert gar nicht mehr. Aber natürlich musst du in der Nachspielzeit, also in der 90. dann das 2-2 machen. Ja, und wir haben in Wolfsburg hat Dennis Undaff in der 97. das 2-2 gemacht und es wäre nur konsequent gewesen, wenn Fabian Rieder in der 90. auch jetzt das 2-2 macht. Also der muss halt, also wenn du gegen Wolfsburg gewinnen willst oder einen Punkt holen möchtest, dann musst du diese Chancen halt machen. Du hast nicht viele und da muss das Ding drin sein. Das war unser, wie du gesagt hast, unser schönster Angriff, unser konsequentester und kreativster Angriff und der muss dann halt mit dem Tor veredelt werden.
Ja, wurde er nicht, deswegen verlieren wir das Spiel. Also für mich war zumindest noch die Aktion von Angelo Stiller am Ende gegen Wimmer ein bisschen Wiedergutmachung, nachdem er ja diesen Trick gegen Rieder ausgepackt hat, kam Stiller dahin und hat mal gezeigt, wer ihr Boss ist. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber eigentlich musst du dafür auch Angelo Stiller eine gelbe Karte geben.
Genau, ich habe es ja geschrieben, also ich habe es ja gesagt, eigentlich musst du dafür Angelo Stiller die gelbe Karte geben. Das wäre seine fünfte und er wird dann in Hoffenheim fehlen. Wer weiß, vielleicht war das sein Plan, weil er keinen Bock hat, zurück in die alte Heimat irgendwie zu reisen. Aber an der Stelle auch wirklich Respekt an jeden VfB-Spieler, der Patrick Wimmer nicht die Schienbeine poliert hat, weil ey, unfassbar, also so unangenehm. Also natürlich ein geiler Spieler, aber auf dem Platz wirklich so unangenehm und nur am Lamentieren und nur am Heulen und so weiter. Also insofern, wenn sich Angelo Stiller in der Aktion die fünfte gelbe Karte geholt hätte, ich hätte kein böses Wort drüber verloren.
Vielleicht sehen wir uns ja nochmal im Pokal, Herr Wimmer. Mal gucken. Wir sparen uns das Fazit. Ich möchte nur sagen, ärgerlich. Das haben wir
schon bezogen, glaube ich, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Ärgerlich ist es halt, weil Leipzig in Augsburg Punkte liegen ließ. Der BVB hat verloren. Es hätte echt schön sein können. Und auf der anderen Seite, ja, Mainz und Freiburg sind durch die Siege gegen Heidenheim und St. Pauli an uns vorbeigezogen. Gladbach ist auch wieder dran. Wolfsburg genauso. Auch dran, ja. War halt echt ein beschissener Spieltag für uns, muss man sagen. Das Beste ist, dass alles noch eng ist.
Genau. Und ist ja auch immer so ein Stück weit Erwartungsmanagement, aber ich würde sagen, nach der letzten Saison und als Vizemeister muss unser Anspruch schon sein, vor Freiburg und Mainz zu sein.
Ja, gehe ich komplett mit. Also zweifellos. Also das ist immer mein Anspruch. In jeder Lebenslage. Auch nicht nur beim Fußball. Immer vor Freiburg und Mainz.
So. Und das sind wir gerade nicht. Und insofern hinken wir den Erwartungen ein Stück weit hinterher. Und deswegen wird es Zeit, dann mal wieder zu gewinnen. Dann gerne in Hoffenheim. Und mit welcher Elf dir was da, wir das dann schaffen werden. Das erörtern wir jetzt, oder?
Ja, versuchen wir mal. Aber wir machen es nicht allzu lang, weil im Endeffekt ist es ein aufgeblähter Startelf-Tipp, können wir an der Stelle sagen. Aber man liest ja wirklich viel und mittlerweile gibt es auch immer mehr, die zumindest mal die Frage stellen, ob Hoeneß hier und da nicht die falsche Aufstellung wählt, zu spät wechselt oder ob man nicht taktisch was verändern könnte und so. Ich möchte gleich vorweg schicken, ich bin der Meinung, dass Sebastian Hoeneß immer noch die besten Ideen hat, ja, was die Aufstellung des VfB anbelangt. Aber es ist Fußball, es macht auch Spaß, so ein bisschen darüber zu diskutieren, was man denn verändern könnte und wo 80 man
Millionen VfB-Trainer.
Ja, wo man vielleicht irgendwie Optimierungspotenzial hat. Deswegen, Sebastian, frage ich dich direkt einfach mal frei raus. Mit welchem Personal würdest du, wenn du Trainer wärst, das VfB Stuttgart, mit welchem Personal würdest du aktuell starten? Fangen wir mal mit dem Tor an. Also gibt es da für dich Veränderungspotenzial? Nein, das ist natürlich ein Spaß. Der Nübel ist natürlich mit dabei.
Der Nübel. Aber
taktisch finde ich, da bin ich mal gespannt, wie du es siehst. Wie findest du es denn jetzt mit dieser Dreierkette? Würdest du mit der weitermachen oder siehst du es eher, ist der VfB für dich eher eine Viererkettenmannschaft?
Also ich finde, der VfB ist eher eine Viererkettenmannschaft, wenn wir gegen Gegner spielen oder in Spielen spielen, in denen wir uns mehr Ballbesitz hoffen als der Gegner. Ich finde, dann sind wir eher eine Viererkettenmannschaft. Und gegen Gegner, gegen die wir eher so Underdog-Taktik spielen möchten, wie gegen Dortmund, wie vielleicht auch gegen Leverkusen oder gegen die Bayern, dann sehe ich eher die Dreier- respektive Fünferkette.
Also ich war immer sehr zufrieden damit, dass Sebastian Hoeneß diese Asymmetrie in seiner Viererkette komplett durchgesetzt hat. Mhm. Ja, also du hattest eigentlich immer diese Geschichte hinten mit zwei Innenverteidigungen und dann ist entweder Maxi Mittelstädt auf der linken Seite mit nach vorne gegangen oder Josh Wagnermann auf der rechten Seite, respektive Leo Stergiou. Und ich bin ein großer Fan von der Viererkette unter Hoeneß. Im Aufbau hast du hinten die zwei Innenverteidiger, da lässt sich dann, finde ich jedenfalls immer ganz gut, dann noch ein Sechser mit hinten reinfallen und ja, dann steht da eigentlich ein solides Gebilde. Vor der Viererkette hast du mit Atta und mit Angelo Stiller zwei Spieler, die auch gegen den Ball was leisten können. Mhm. Atta zeigt das regelmäßig, bei Angelo Stiller ist es eher schwankend, aber der kann das schon, der macht das schon gut. Deswegen, ich plädiere ganz klar für eine Viererkette. Ich will jetzt aufhören mit dieser Dreierkettengeschichte. Hat man vielleicht auch gemacht, weil eben mit Hendricks ein Spieler hinten drin war, der, weiß nicht, anders Support braucht. Hätte ich gern auch mal bei der Pressekonferenz erfragt, was jetzt die Dreierkette für Hoeneß für Vorteile bringt. Mhm. Und vor allem dann auch mit der Aufschlüsselung mit Stergiou, mit Leveling, mit Wagnermann.
Wagnermann, ja.
Das hätte ich mir halt mal gerne erklären lassen, ja, wo praktisch jetzt da Vor- und Nachteile liegen. Für mich gibt es eigentlich wirklich nur die Innenverteidiger-Situation, dass Chabot wieder auf die linke Innenverteidiger-Position ja rübergezogen werden muss. Und dann ist einfach die Frage, ist Rakes oder Jeltsch in der Lage, rechter Innenverteidiger zu spielen, ja oder nein? Da kann ich an der Stelle aus dem Nähkästchen plaudern. Der letzte Woche ein Telefonat und da wurde mir bestätigt, der ist soweit. Also Rakes, den könntest du jetzt reinstellen.
Also dann sagen wir, unsere beste Elf wäre wahrscheinlich links Chabot und rechts Aldakil und solange der noch nicht fit ist,
den gibt's ja auch noch.
Ja, stimmt. Ja, das ist dann Rakes Statthalter. Weil, also Aldakil sehe ich schon perspektivisch und vom Potenzial her als mindestens Nummer 2 in der Innenverteidigung, wenn nicht sogar Nummer 1.
Ja, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der war super in dem, was er getan hat, aber der war immer krank. Es sollte damit enden, dass er arbeitslos wurde. Also ich finde auch, wenn Aldakil auf dem Platz stand bislang für uns, war das sehr solide. Aber ja, das Problem ist eben, dass er halt sehr oft ausfällt. Jetzt müssen wir hoffen, dass er zurückkommt und dann endlich auch mal fit bleibt. Aber ich finde ja absolut recht. Mit Aldakil und Chabot, beide fit, ja, also da mache ich mir wenig Sorgen. Das passt für mich komplett. Und dann habe ich auf der linken Seite Maxi Mittelstädt, da wirst du mir nicht widersprechen. Das ist Nein. da unumstritten unser Linksverteidiger. Und auf der rechten Seite, da würde ich sagen, es ist für mich wirklich gegnerabhängig. Also ich bin der Meinung, dass ein Leo Stergiou eine eher konservative Herangehensweise hat, aber sich auch immer mehr nach vorne zutraut. Und bei Josh Wagnermann ist es aktuell so, das, was ich bei ihm immer so toll fand, nämlich, dass er auch mal in die Mitte gegangen ist, also über den Halbraum und dann abgezogen hat.
Genau, mit links.
Oder den zweiten Pfosten besetzt hat und dann Maxis Flanken oder Chris Führigs Flanken abnehmen konnte. Das fehlt mir komplett. Deswegen aktuell, wenn Stergiou fit ist, würde ich auf jeden Fall Stergiou Wagnermann bevorzugen. Jetzt im Moment ist das so.
Ja, ist so. Gar keine Frage. Man muss ja auch fragen, warum funktioniert die rechte Seite jetzt dann gegen Wolfsburg mit Wagnermann und Leveling bei weitem nicht so gut wie die linke Seite mit Mittelstädt und Führig. Ja? Also eigentlich gibt's ja keinen Grund, warum das nicht genauso funktioniert, aber es funktioniert eigentlich gar nicht.
Also bei Leveling kann man vielleicht die Verletzung einfach mit reinziehen, also dass da einfach vielleicht noch nicht der Fitnesszustand da ist, den er vor seiner Verletzung hatte. Und bei Josh Wagnermann ist es so, der kränkelt ja irgendwie gefühlt auch immer. Also der kam ja auch erst spät zurück mit seiner Verletzung, mit seinem Mittelfußbruch, den er sich wieder zugezogen hat. Das war ein Mittelfußbruch, meine ich, oder? Am Ende der Saison, ja, ich glaube schon. Ja, also da ist er wahrscheinlich dann auch vorsichtiger geworden, weil es war ja nicht der Erste, ja. Ist mir am Ende auch scheißegal. Entweder du bringst deine Leistung oder du bringst sie nicht.
Ja, eben.
Und dann
ja,
muss ich ganz klar sagen, bei Josh Wagnermann hat das bis zuletzt nicht geklappt. Bei Stergiou war ich nie unzufrieden mit dem, was er gezeigt hat.
Ja.
Im Gegenteil, es gab ein, zwei Spiele, da fand ich ihn richtig gut. Deswegen spielt er für mich auf der rechten Seite, weil er es gut gemacht hat.
Ja, bin ich dabei.
Und zwar an den Spielen, wo es wichtig war, wie zum Beispiel gegen Dortmund. Der spielt als Rechtsverteidiger, ist festgelegt damit. Und die Doppelsechs brauche ich nicht verändern. Da hast du Karasor und Stiller, da sehe ich auch niemanden, der die beiden challengen könnte. Das könnte man als Problem bewerten, ja, dass da kein Druck kommt. Zumal einen der beiden auch rausnehmen kannst. Jetzt kann man sagen, ja, Keitel macht's ja auch nicht schlecht. Ist absolut richtig. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Karasor, Stiller und Keitel, muss ich nicht lange nachdenken. Da spielen Karasor und Stiller.
Genau, Punkt. Du bräuchtest halt für die Doppelsechs einen echten Challenger. Also du bräuchtest quasi einen alter Kiel für die Doppelsechs. Also jemanden, wo du sagst, okay, der ist halt immer verletzt. Aber wenn er nicht verletzt wäre, dann wäre er besser als die zwei anderen.
Super, da wird sich bestimmt einer finden lassen. Ja. So, und dann sind wir in der Offensive. Wir haben noch vier Plätze zu verteilen. Ja, und da hast du ja wirklich eine Armada an hochtalentierten Spielern. Du hast Enzo Mio, du hast Chris Führig, du hast Jeremy Lebeling, Dennis Undav, Ermedin Dimirovic, Nick Woltemade, der übrigens jetzt schon mit dem DFB in Verbindung gebracht wird. Du hast es ja auch mitbekommen. Kai
Havertz, ja klar.
Ja, also. Fällt lange aus. Niklas Füllkrug wird auch nicht vor Mitte April zurückkehren. Und das Viertelfinale in der Nations League gegen Italien steht schon am 20. und am 23. März an. Ist ja Hin- und Rückspiel. Und vielleicht sehen wir Nick Woltemade dann bei der A-Nationalmannschaft. Das nur am Rande. Justin Diehl ist auch noch eine Option. Fabian Rieder, und Brun Larsen, der natürlich irgendwann seine Erkältung überstanden haben dürfte. Ja, wie machen wir das da vorne? Wie machst du's?
Schwierig. Also auf Enzo Mio kann ich nicht verzichten, ist so.
Also, aber momentan liefert er wenig Gründe.
Ja, aber
Der Einzige, den ich vorne nicht opfere, ist Chris Führig aktuell. Genau. Für mich der Einzige mit Normalform.
Also Chris Führig ist definitiv gesetzt. Mhm. Aber für mich ist auch Enzo Mio gesetzt.
Schwierig.
Ja, also.
Ja, okay, wir nehmen mal
Enzo. Ich halte Enzo Mio nach wie vor für unseren besten Fußballer im kompletten Kader. Und den Flo hast du mir mal ins Ohr gesetzt vor, glaube ich, 2 Jahren oder so. Und es ist nach wie vor so. Also er ist unser
Er ist der geilste Kicker im Kader. Das ist so.
Absolut. Also der ist brachial gut. Braucht man überhaupt nicht drum herumreden.
Vielleicht hängt es auch mit seiner ungeklärten Situation zusammen, wie es für ihn nach dieser Saison weitergeht. Ja. Also kriegt ihr alle mit. Gibt es bestimmt Interessenten, die ihn gerne verpflichten würden bei der geringen Ausstiegsklausel. Ich weiß es nicht, aber momentan läuft es bei ihm einfach nicht rund. Und wenn ich jetzt einfach das bewerte, was ich aktuell sehe, dann muss Nick Woltemade in die Startelf. Ich brauche einen Nick Woltemade, ich brauche einen Chris Führig.
Sind schon also haben wir 2 von 4 schon mal belegt.
So, und dann wird's schwierig für mich, weil weder Dennis Undav noch Ermedin Dimirovic liefern momentan Argumente, da vorne im Sturm einen Platz bekommen zu müssen.
Für deswegen mich sage ich Alonso-Taktik und Nick Woltemade ist unsere Sturmspitze.
Falsche 9. Wahrscheinlich macht es mir das jetzt leichter, dir den Mio zu geben, weil der kann natürlich dann hinter Woltemade spielen. Ja. Und dann haben wir die rechte Seite noch.
Mit Jamie Leveling eigentlich, oder?
Ja, eigentlich, wenn er in Topform ist, ja. Aber also für mich, das ist eigentlich schade, Leveling und Brun Larsen nehmen sich aus meiner Sicht aktuell nicht so viel.
Ja, und dann können wir den Newcomer vielleicht dann die Chance geben und dann nehmen wir Brun Larsen rein.
Also nach dem letzten Spiel, der ist jetzt ja wieder angeschlagen, Mensch, das ist alles so scheiße. Also ich bin da nicht ganz so zufrieden mit den Optionen auf der rechten Seite. Oder wir packen Enzo auf die rechte Seite, dass er wieder über die rechte Halbspur kommt. Ja, ist halt die Frage, ob dann mit Stergiu dahinter auch Druck aufgebaut werden kann. Du nimmst den Woltemade mit rein, der hinter der Spitze spielt. Und die Spitze ist eine riesen Überraschung, nämlich Justin Diehl. Der kann ja Stürmer spielen. Der ist ja auch in der Lage, 9 zu spielen. Ist dir zu viel?
Fühle ich nicht, nee.
Ja, ich auch nicht. Ich wollte nur noch eine andere Option mit reinbringen.
Nee, Justin Diehl braucht Tiefe. Also der braucht Raum vor sich. Den kannst du nicht, glaube ich, aus der 9er Position starten lassen. Also der muss,
gebe ich dir recht.
Der muss seinen Speed ausspielen können. Also ich bin großer Justin Diehl Freund. Und das wollte ich eigentlich noch sagen. Das habe ich komplett vergessen, als wir über ihn gesprochen haben. Diese Gerüchte, die man aus Köln gehört hat, dass er irgendwie ein schwieriger Charakter ist und irgendwie so ein Ego-Zocker und so weiter. Also das habe ich jetzt hier in Stuttgart noch gar nicht feststellen können. Ne? Also wenn ich sehe, dass er dann nach dem Spiel wirklich in Tränen ausbricht, weil er diesen einen Ball verloren hat, der dann vielleicht initial dafür verantwortlich war, dass Wolfsburg ein Tor schießt, aber viele andere hinter ihm in der Fehlerkette noch kamen, denke ich mir auch, also dass der Typ irgendwie so ein unfassbar Egoist sein soll, weiß ich nicht.
Also ich kann es mal so formulieren, wenn ihr nachts an der Mercedesstraße vorbeifahrt und da brennt irgendwie noch Licht im Kraftraum, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es Justin Diehl ist. Der reißt sich wirklich den Arsch auf, um hier beim VfB ja einfach den nächsten Step machen zu können. Und wir durften ihn ja schon kennenlernen, durften mit ihm eine Weile sprechen. Und das ist so ein toller Typ, ja, auch super reflektiert für die jungen Jahre. Ja. Also da ziehe ich einfach nur meinen Hut. Vielleicht allein deshalb schon Startelf. Nein, Spaß beiseite.
Wir haben Startelf für Justin Diehl. Sorry, Justin.
Ich glaube, wir haben uns aber eigentlich festgelegt. Du hast hinten den Nübel, ist klar. Dann haben wir unsere Viererkette gefunden mit Stergio auf rechts, Alda Kiel und Jeff Chabot in der Innenverteidigung. Auf links natürlich Maxi Mittelstädt. Die Doppelsechs ist klar, eben mit Karasor und Stiller. Und dann haben wir uns dafür entschieden, links spielen wir mit Chris Führig. Mhm. Rechts, haben wir gesagt, spielen wir, Sebastian, ist das ausgehandelt mit Brun Larsen jetzt oder mit Jamie Leveling?
Nee, Brun Larsen ist okay für mich.
Okay, nehmen wir Brun Larsen und im Zentrum Enzo Mio und davor dann Nick Woltemade.
Ja.
Ja, ich glaube, da sind wir nah dran an der aktuellen Top-11. Hm. Also Undav von Demirovic haben für mich aktuell wirklich keine Argumente, um starten zu dürfen.
Der 50-Millionen-Sturm sitzt auf der Bank.
Naja, vielleicht brauchen sie es mal. Ja? Also heißt ja nicht, dass sie dann, weiß ich nicht, ab März wieder voll eingreifen. Und vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn sie ein paar Denkminuten bekommen. Ich weiß es nicht. Gut, lass uns auf die U19 schauen.
Ja.
Ja, am Freitag fand die Auslosung für das Youth League Achtelfinale in Nyon statt. Also nicht das Achtelfinale findet dort statt, sondern die Auslosung. Und neben dem VfB tummelte sich wirklich jede Menge internationale Fußball-Prominenz, muss man so sagen. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Atletico Madrid, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, der Titelverteidiger Olympiakos auch noch mit dabei. Aston Villa, AZ Alkmaar, Salzburg, Sturm Graz und Trabzonspor, aber auch die Bayern und Hoffenheim waren mit dabei. Der musste sein. Ja, und letztlich, Sebastian, wurde es Sporting. Ja, Sporting Lissabon, die durch die Gruppenphase und natürlich auch im 16. Finale ohne Niederlage durchkam. 7 Spiele, 5-0. Insgesamt kassierten die nur 3 Gegentore, die wenigsten aller Youth League Teams in dieser Spielzeit. 17 Tore haben sie bislang selbst erzielt. Das ist schon ein Brett, oder?
Ja, totales Brett. Vor allen Dingen, weil wir auswärts spielen müssen, ne? In Lissabon. Und das kommt natürlich nochmal hinzu. Und ich glaube, Lissabon ist Zweiter geworden in der Liga hinter Inter Mailand. Aber das ist, glaube ich, so mit der schwerste Gegner, den du bekommen kannst. Aber die U19 wollte Aufgaben. Und jetzt haben sie die vermutlich schwerste Aufgabe im ganzen Turnier. Und wenn sie das schaffen, dann ist der Titel ihnen gewiss, vermute ich mal. Nein, weiß ich nicht, aber das ist halt schon eine Monsteraufgabe und natürlich auch nicht unbedingt das Los, was sich die Fans gewünscht haben. Aber ja, so ist es halt, ne? Aber du spielst mit den Besten Europas um den Titel und jetzt musst du halt zu einer der wahrscheinlich prominentesten Jugendtalentschmieden Europas fahren.
Ja, zweifellos. Also das ist wirklich, die Sporting Academy ist wirklich ganz, ganz groß. Also Riesenweltstars wurden da geformt, muss man sagen. Klar, Cristiano Ronaldo ist euch wahrscheinlich im Begriff. Luis Figo, Nani, Quaresma, Thiago Tomás natürlich auch.
Ja, darf man natürlich, nicht vergessen.
Und Sebastian, was viele nicht wissen, auch Eric Dyer wurde bei Sporting ausgebildet.
Das wusste ich nicht, ja.
Ja, genau. Der ist da mit seinen Eltern hingegangen, also nach Lissabon. Und ist dann einfach da geblieben und hat dort Fußball gespielt. Wollte am Anfang gar keinen Fußball spielen, hat irgendeine andere Sportart gemacht und haben gesagt, nee, lass mal das bleiben hier, fang mal an zu kicken. Also das ist schon großartig, was wir da erleben dürfen. Auch eine hochzertifizierte Anlage. Ich glaube sogar, dass Sporting eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Jugendakademie war, die diesen ISO 9000 Standard zertifiziert bekommen hat. Also wirklich, das ist, ich glaube, im Jugendfußballbereich gibt es nicht mehr viel, was noch drüber steht. Das ist wirklich nur noch ganz, ganz wenig. Und die machen schon extrem, das würde ich sagen, tollen Job. Dementsprechend würde ich sagen, fielen auch die Reaktionen von unseren Funktionären aus. Daniel Teufel ist ja Leiter Nachwuchsleistungszentrum, der meinte, wir hatten uns ein Heimspiel gewünscht und meinte dann, Sporting ist eine Top-Akademie in Portugal. So war auch meine Gefühlslage. Und Nico Willig sagte sogar, das ist sicherlich kein Wunschlos, was man ja auch relativ selten hört von ihm, gerade wenn es um K.O.-Spiele geht. Er meinte, ein absoluter Top-Gegner und dazu noch auswärts. Trotzdem sind wir froh, dass wir es spielen dürfen und schauen, ja, was in einem K.O.-Spiel möglich ist, denn das ist genau das gleiche wie im 16. Finale. Du bekommst nur dieses eine Spiel auswärts in Lissabon.
Genau, Pokalmodus, ne?
Ja, nach genau. Wie vor. Und wann gespielt wird, ist noch nicht ganz klar. Entweder am 4. oder 5. März. Und sollte der VfG gegen Sporting gewinnen, wird es nicht viel einfacher, denn im Viertelfinale erwartet uns dann entweder Aston Villa oder der FC Barcelona, was aber schon klar ist, auf jeden Fall zu Hause. Und das wäre natürlich echt nochmal ein Highlight. Viertelfinale gegen Barca, oben auf der Waldau.
Wäre schon geil, genau. Das war so ein bisschen die Spezialität dieser Auslosung, weil es wurde eigentlich der komplette weitere Turnierverlauf durchgelost. Also das Achtelfinale, dann die Viertelfinalbegegnungen, der Achtelfinalgewinner und auch schon das Halbfinale tatsächlich. Ne? Und
ja, absolut,
das wird dann,
korrekt,
genau wie das Finale in Nyon gespielt, dann bei der UEFA quasi im Hinterhof.
Ja, das ist ein Final Four Turnier, genau.
Genau.
Ja. Genau, und Sebastian, du hast es schon gesagt, Halbfinale, wenn es dazu käme, dass Hoffenheim sich auch für das Halbfinale qualifiziert und der VfB natürlich, dann wäre das tatsächlich unser Halbfinalgegner.
Also ja, das wäre schon skurril. Und viele haben gefragt, also hab ich jedenfalls gelesen, warum ist denn überhaupt Hoffenheim dabei? Die sind doch gar nicht irgendwie in der Champions League unterwegs, aber sie sind U19-Meister und haben natürlich den Meisterweg beschritten und haben sich da dann auch zu Recht dann für diese Finalrunden qualifiziert und sind immer noch dabei. Und ja, genau, Hoffenheim ist einfach der U19-Meister Deutschlands.
Ja, die einen sagen zu Recht, die anderen sagen alimentiert, aber gut, sei es drum, sie sind damit dabei. Ich drücke, glaube zum ersten Mal in meinem Leben Manchester City die Daumen,
ja.
Real Madrid und Alkmaar allen zusammen. Also wir müssen das verhindern. Also sollte der VfB ins Halbfinale kommen, möchte ich da natürlich nicht gegen Hoffenheim spielen.
Ja, vor allem
also,
nicht in Nyon. Stell dir mal vor, du spielst irgendwie Youth League Halbfinale in Nyon gegen Hoffenheim. Das wäre komplett ehrenlos.
Ja, nee, das brauchen wir nicht unbedingt. Aber hey, am Ende müssen wir natürlich sagen, sollte es dem VfB gelingen, sich für dieses Halbfinale zu qualifizieren, für das Final Four Turnier. Ja, also das wäre brachial und lass uns mal schauen, was in Sporting möglich ist. Das ist ein Riesenbrett, aber wenn ich es einer Mannschaft zutraue, dann die unsere.
Gut, ja, und selbst wenn man nicht gewinnen sollte, alleine dort spielen zu dürfen im Achtelfinale der Youth League. Also wir haben dem VfB oder ich glaube die meisten haben der VfB-Jugend nicht so viel zugetraut und jetzt halt Liverpool ausgeschaltet zu haben, Elfmeterschießen und jetzt dann nach Lissabon zu reisen und da irgendwie die Chance zu haben, gegen eine der größten Jugendschmieden Europas oder der Welt irgendwie standzuhalten, das finde ich halt schon großartig. Ja, also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Story. Und während die Profis halt schon ausgeschieden sind, die U19 reist halt weiter durch Europa.
Es sind noch ein paar Tage hin, bis dann eben zum Achtelfinale. Und vorher stehen auch noch Aufgaben in der Nachwuchsliga an, wie zum Beispiel an dem vergangenen Wochenende gegen 1860 München. Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe tatsächlich nur die Zusammenfassung gesehen, die spektakuläre 98 Sekunden dauerte für vier Tore. Also ich habe die Tore gesehen und habe ungefähr mitbekommen, wie sie gefallen sind, aber mehr auch nicht.
Die Tore seht ihr natürlich jetzt auch bei uns auf YouTube und auf Spotify. Ich habe es mir angeguckt am Samstagnachmittag und das Spiel hat mich wahnsinnig gemacht, muss ich sagen. Denn die U19 führte mit 2-0, hatte alles in den Griff und brachte sich dann ein Stück weit selber in die Bredouille. Aber der Reihe nach, los ging es in der 31. Minute mit einer Ecke für den VfB. Und den Namen, den müssen wir jetzt auswendig lernen, Sebastian. Emir Hahn, jetzt versuche ich es. Akshikara,
ja, ganz einfach, oder?
Ja. Zimmert den Ball Volley ins Tor. Ich glaube schon sein zweites Tor jetzt in den letzten zwei oder drei Spielen. Da haben wir schon neulich drüber gesprochen. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob es am letzten oder vorletzten Spieltag war. Vier Minuten später, nächster Spieler, den wir natürlich schon kennen und lieben gelernt haben, Salvatore Mule, der zaubert da auf der linken Seite, zieht wirklich die gesamte Aufmerksamkeit der 60er auf sich. Ja, am zweiten Pfosten können sich dann Migalic und Fresle, also die können eigentlich Schnick-Schnack Schnuck spielen, wer jetzt den Ball dann über die Torlinie bringt und am Ende gewinnt dieses Schere-Stein-Papier-Spiel Kenny Fresle und macht das 2-0. Die Flanke kam übrigens von Marek Rom,
glaube ich, ja.
Ja, der gegen 60 als Linksverteidiger starten durfte. Also so weit, so gut, da sah alles ganz okay aus. Und dann müssen wir aber über Flo Hellstern sprechen. Der Held aus dem Youth League 16-Finale, der bekam im Spielaufbau gut Druck, muss man sagen, versucht es dann spielerisch zu lösen und spielt seinen Innenverteidiger, der auch kaum Raum hatte, an. Ja, und dann, macht es die 60er gut, erobern halt den Ball und jetzt kommt wieder ein schwerer Name, Luis Pereira de Assambuya. Der macht dann den Anschlusstreffer mehr oder weniger aus dem Nichts.
Genau, und ich finde, da hat man aber auch gesehen, also sowohl die Profis wie auch die U21 in der dritten Liga, wie auch die U19 versuchen immer hinten raus zu kombinieren. Und das klappt nicht immer. Also bei den Profis klappt es meistens, bei der U21 nicht immer und auch bei der U19 nicht immer. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du einfach den Ball mal lang rausschlagen solltest. Und sowohl Florian Hellstern wie auch so Innenverteidiger haben halt einfach dann diesen Zeitpunkt verpasst und dann verlierst du den Ball und ist das Ding halt drin. Das passiert, ist halt ein Lerneffekt. Aber ich finde es halt schön, dass der VfB tatsächlich dann durch seine Abteilungen, durch die Jugendphasen einfach diesen Spielstil auch ein Stück weit durchzieht.
Ich finde, genau dafür sind auch die NLZs da.
Ja.
Genau, um solche Fehler zu machen. Ja, das ist im NLZ-Bereich natürlich auch in dem Moment super bitter, aber gerade ein Flo Hellstern, der wird daraus lernen. Das wird dem nicht nochmal passieren.
Absolut. Ja? Und ich meine, die Jungs wird's ankotzen, so ein Tor zu fressen.
Natürlich.
Aber das gehört ja dazu. Und dann im Zweifelsfall, dann schlägst du das nächste Mal lang raus. Aber du merkst ja, okay, das war ein Fehler, es war ein klarer Fehler und jeder wird das auch irgendwie für sich irgendwie vermerken. Aber ich finde es halt gut, dass der VfB einfach in jeder Abteilung einen ähnlichen Fußball spielt.
So ging's dann auch erstmal in die Halbzeit. Also mit diesem 2:1 für den VfB Stuttgart und dann gibt's eine 61. Minute wieder einen Moment, wo Hellstern auf mich nicht den allerbesten Eindruck macht, aber ich möchte ihm gar nicht so viel an diesem Gegentor anlasten. Erzielt wird es durch Finn Fodor, der zieht nach einer Ecke einfach mal ab und ich glaube, Flo sieht den Ball nicht so gut oder recht spät, ja, aber er macht da auch wieder nicht die glücklichste Figur, also wir kennen Flo Hellstern, der hat super Reflexe, normalerweise ist er da nicht so regungslos, sag ich mal, wenn auf sein Tor geschossen wird. Ja, aber ich sag mal, wirklich, das Spiel musst du auf gar keinen Fall verlieren. Ja, das ist halt echt ärgerlich, weil du bis zur 38. Minute 60 im Griff hattest, die waren nicht im Spiel, ja, und das einzig Positive, was ich dann mitnehme, ist, dass tabellarisch eigentlich nichts passiert ist. War ein absoluter Streichspieltag, weil Wolfsburg und Hertha sich 0:0 trennten und der Tabellenerste Gladbach in Düsseldorf nicht über ein 1:1 hinauskam und dementsprechend hat sich halt in der Tabelle wirklich gar nichts getan. Das heißt, der VfB bleibt in Schlagdistanz, nur ein Punkt trennt unsere U19 vom Spitzenreiter aus Gladbach. Und Sebastian, an diesem Samstag kommt es zum großen Verfolgerduell. Der VfB gegen die Hertha, das Ganze ab 12 Uhr auf Platz 1. Und da die Profis erst am Sonntag spielen, habt ihr natürlich die Möglichkeit, wie auch, die Jungs zu unterstützen. Also wenn ihr könnt, kommt nach Cannstatt. Die U19 würde sich mit Sicherheit freuen. Bist du am Start?
Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Also es scheint nicht aussichtslos zu sein. Nee, also ich habe es mal im Terminkalender vermerkt, aber ich versuche auf jeden Fall da zu sein. Und nee, die U19 muss man unterstützen. Also die schlagen sich so gut und machen so viel Spaß. Also nicht nur in Europa, sondern eigentlich auch in der Liga. Und sie sind jetzt noch sieglos dann tatsächlich nach 2 Spieltagen in der Ligaphase oder in der Finalphase ist es ja, glaube ich.
Hauptrunde nennt sich es, glaube ich.
Aber
sie haben schon ein Spiel gewonnen. Die müssten schon ein Spiel gewonnen haben.
Und ja, aber sind gegen Gladbach verloren und jetzt unentschieden gespielt?
Nee, es gab nochmal ein Spiel dazwischen. Also ich kann es jetzt hier direkt recherchieren ja, komm, on the fly, bitte. Aber es gab auf jeden Fall einen Sieg. Das war nämlich gegen Wolfsburg, das 3:2.
Stimmt.
Ja, ja. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, bevor ich den richtigen Reiter geöffnet habe. Aber ich kann das verstehen, Sebastian, bei so vielen Spielen, die der VfB aktuell spielt, kann man da auch mal was vergessen. Macht nichts, macht überhaupt nichts.
Nee, aber trotzdem, kommt auf jeden Fall am Samstag um 12 Uhr auf Platz 1 und unterstützt die U19 im Spiel gegen die Hertha. Also wir haben einen Sieg verdient.
So sieht's aus. Und nochmal was zu U19. Wir können uns, glaube ich, auf einen fantastischen neuen Spieler freuen. Es ist noch nicht ganz dingfest, aber schon spruchreif. Es geht um Neno, Achtung, es wird schwierig, Szczęsny. Ich glaube, okay. So wird's ausgesprochen. Also buchstabiert Z-E-Z-E-L-J. Nee, Quatsch, doch J, meine Güte. So, also
auf ein stimmhaftes J, ja.
So, noch spielt der für die U17 der TSG Hoffenheim, aber sein Vertrag läuft im Sommer aus und der VfB zeigt eben starkes Interesse an diesem offensiven Mittelfeldspieler. Ja, ist auf jeden Fall ein absoluter Top-Jugendspieler, der sich eigentlich seinen nächsten Verein mehr oder weniger selbst aussuchen kann. Ja, 12 Tore, 11 Vorlagen in 12 Spielen, das spricht eine deutliche Sprache. Und ich sag mal so, sollte es dem VfB gelingen, diesen Spieler zu ziehen, wäre das ein absolutes Statement im NLZ-Bereich. Ja? Also das wäre gleichzusetzen mit dem Abgang von LJ Bujupi nach, also wenn er gegangen wäre, nach dessen Breakout-Saison in der U17, 22, 23. Also das wäre halt auch ein Riesending gewesen, wenn LJ damals gegangen wäre. Und ähnlich kann man das vergleichen jetzt eben mit Neno. Also das wäre schon ziemlich cool. Ja.
Ja, ich bin echt gespannt. Ne? Wir haben so, also gefühlt so unfassbar viele High Potentials im NLZ. Wer sich davon dann wirklich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren mal dann bei den Profis beweisen kann. Aber gefühlt sind es so viele wie noch nie. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir den Fokus so stark aufs NLZ ausgerichtet haben wie noch nie. Aber ich denke, da muss doch jetzt endlich mal irgendjemand kommen, der dauerhaft bei den Profis spielt.
Jetzt ist der Hund hier mir noch auf den Schoß gesprungen. Dabei gibt's nur noch eine Nachricht, die ich mit euch teilen will. Das machen wir jetzt gemeinsam. Also ich fange mal so mit an. Könnt ihr euch noch an den 8. Juni 2021 erinnern? Nein? Dann sage ich euch, was an diesem Tag passiert ist und dann wisst ihr, was jetzt noch Thema sein wird. Der VfB veröffentlichte nämlich einen Artikel mit der Überschrift Silas klärt seine Identität. Und in diesem Artikel ging es darum, dass Silas Wamangituka eigentlich Silas Katompa Mvumpa heißt und ein Jahr älter ist als von uns angenommen. Sebastian, du wirst dich erinnern.
Ich erinnere mich, das waren auch die dunklen Corona-Zeiten tatsächlich, ne? Mit Geisterspielen und so weiter. Und dann kam auf einmal diese Nachricht. Und ich dachte, der VfB hat es richtig gut gemacht, dass er diese News abgegrätscht hat, bevor es halt irgendwelche schäbigen Medien-Outlets aufgegriffen haben.
Also kurz zusammengefasst, Silas wurde von seinem Berater massiv beeinflusst. Ihm wurde der Pass abgenommen und es wurde ihm ja auch damit gedroht, dass er nie wieder nach Europa einreisen könne, wenn er nicht seine Identität ändern würde, kommen wir gleich nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Das ist leider eine gängige Praxis im Fußballbusiness. Also Berater, in diesem Fall muss man wirklich sagen, Menschenhändler, beuten so ja nicht nur Spieler, sondern auch den afrikanischen Jugendverein der Spieler aus. Also das ist wirklich eine gängige Methode, um dann eben keine Ablösen abführen zu müssen, um sich die ganzen Boni selbst einstecken zu können, werden solche Identitätsschwindel durchaus mal durchgeführt. Für Silas hatte das dann auch Folgen. Das DFB-Sportgericht sperrte ihn für 3 Monate. Dabei hatte Silas aber noch Glück, im Unglück muss man sagen, denn ja die Sperre, die fiel damals in die Kreuzbandverletzung rein, ihr erinnert euch mit Sicherheit. Er musste noch 30.000 Euro Strafe zahlen und auch das Amtsgericht Stuttgart sprach ein Urteil gegen Silas aus. Die wollten nämlich von ihm 50.000 Euro haben, die dann Silas aber auf 5 verschiedene soziale Einrichtungen verteilen durfte. Und er sollte 2 Trainingseinheiten für Jugendliche abhalten. So, sein damaliger Berater bekam vom Amtsgericht Stuttgart aber auch Post. Und mittlerweile kennt er die Konsequenzen für sein Handeln. Und das ist auch die neue Entwicklung. Der Herr wurde wegen Einschleusens von Ausländern in Tateinheit mit Urkundenfälschung in 2 tateinheitlichen Fällen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt. Also 5.400 Euro für diese Nummer. Das, glaube ich, wird die Menschenhändler, deren wahre afrikanische Fußballer sind, sicher abschrecken. Bin ich mir absolut sicher, dass das so kommen wird. Ja, total.
Vor allen Dingen, wenn das Opfer, in dem Fall Silas, jetzt 80.000 Euro zahlen muss, also 50.000 an gemeinnützige Zwecke, was ja dann auch echt okay ist. Aber wenn dann der Drahtzieher ein Zehntel davon zahlen muss, also nicht mal, dann denke ich mir, das wird die Leute nicht wirklich abschrecken, wenn da halt die Millionenverträge und die Millionen Provisionen warten. Also das ist ehrlicherweise ein Witz.
Zumal ja die 90 Tagessätze auch nicht ohne Grund gewählt wurden, denn ab 91 Tagessätzen giltst du als vorbestraft. Also somit geht Silas ehemaliger Berater hier so gut wie unbelastet raus. Das Spannende war, dass das Urteil nochmal den Ablauf von damals rekonstruierte und wir im Endeffekt das bestätigt bekommen haben, was man eigentlich damals dann auch schon aus der Presse entnehmen konnte. Es war so, Silas reiste via Schengen-Visum 2017 nach Belgien ein. Das bekam er, weil er eine Einladung des RSC Anderlecht für ein Probetraining vorzuweisen hatte. Das Ganze geschah auch mit Zustimmung des Fußballverbands der Demokratischen Republik Kongo und seines damaligen Clubs. Und Anderlecht wollte Silas nach dem Probetraining verpflichten und Silas hat das Richtige getan. Er wollte dann eigentlich in die Heimat fliegen, um sein Visum zu verlängern. Ja, aber das Problem war dann, dass sein Berater, das war ein Jurist aus Kongo, ihm Druck machte und ihm empfahl, in Europa zu bleiben. Er soll wohl Silas davor gewarnt haben, dass wenn er jetzt ausreisen würde aus Europa, er nie wieder nach Europa einreisen dürfte. Ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass ein junger Mensch aus Afrika, in dem Fall aus der Demokratischen Republik Kongo, ja, dass der nicht genau weiß, wie hier die geltenden Rechte sind, ja, zumal ihm ja eigentlich ein Arbeitspapier vorlag. Also gut, brauche ich euch nicht zu erklären. Auf jeden Fall wurde der hier übel verarscht, vertraute diesem Menschen, ja, und hat dann auch seinen Pass abgegeben. Dann ging es für ihn nach Frankreich, dort brachte ihn sein Berater hin. Und er spielte für den 5. Ligisten Olympique Alès, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Anderlecht möchte ihn, aber der wird dann da geparkt, mehr oder weniger.
Und später spielt dann in der 5. französischen Liga schon unter falschem Pass dann wahrscheinlich, ne?
Absolut, ja, ja. Es ging dann weiter zum 2. Ligisten Paris FC. Das wissen wir, von da aus haben wir ihn ja dann auch nach Stuttgart geholt. Und was aber in der Zeit in Paris, wo richtig krass gewesen sein soll und vielleicht auch schon davor, da bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Er soll Silas wirklich von der Außenwelt abgeschottet haben. Und dazu kommt, er hat auch seine Finanzen verwaltet. Also um es konkret zu machen, Silas hatte keinen Zugriff auf das Geld, was er bei Paris verdiente. Das wurde ihm vom Berater zugeteilt. Ja? Und selbst für den gefälschten Pass, den der Berater für Silas besorgt hat, wie auch immer, zu dem er ihn überredet hat, musste Silas noch 6.000 Euro bezahlen.
Okay,
ja, das ist halt echt eine richtig ekelhafte Nummer.
Ich meine, das ist halt, hat halt Silas mehr Geld an den Berater gezahlt für einen gefälschten Pass, den er nicht wollte, als der Berater jetzt an Geldstrafe zahlen muss.
Ja, das muss man sich echt mal vorstellen.
So krank, ja.
Also das ist wirklich schwierig. Ja, das Gericht bezeichnete den Berater als gedanklichen Urheber der Tat, fügte aber auch hinzu, dass Silas keine typische Opferrolle innehatte, sondern selber bei der Tat mitwirkte und auch erheblich profitierte. Ich meine, das muss man an der Stelle mal sagen. Natürlich hätte Silas sagen können, ich mach die Scheiße hier nicht mit.
Klar.
Aber es ist natürlich nicht so leicht, wenn du aus dem Kongo kommst und jetzt hier die Möglichkeit hast, deine ganze Familie und auch alle, die danach noch kommen, irgendwie durchzubringen. Dann kann ich verstehen, dass du dich beeinflussen lässt, zumal der Mensch, mit dem du zusammenarbeitest, eine gewisse Vertrauensperson für dich war, der kam aus dem gleichen Land wie du, ist Jurist oder so. Also das würde mit Sicherheit auch Deutschen passieren, wenn es ähnliche Fälle gäbe. Also wenn wir irgendwie ins nicht-europäische Ausland gingen.
Ja, absolut, klar.
Ja, also das egal, ich lasse das einfach so stehen. Silas ist also mitschuld, hat ja auch seine Strafe bekommen, ist okay. Aber wie gesagt, ich finde es super krass, was hier für ein Urteil gefällt wurde. Für mich war das viel zu milde, muss ich ganz ehrlich sein. Also du hast es gerade eben schon gesagt, da kostet der Pass mehr als die Strafe, die er dafür bezahlen muss jetzt. Also
ja, und vor allem ist es ja wahrscheinlich kein Einzelfall, sondern es ist halt einfach ein System, das jetzt irgendwie so ein Stück weit aufgeflogen ist. Und es gibt wahrscheinlich Tausende von Silase, die aus Afrika nach Europa irgendwie gelockt werden, dann hier gehalten werden und dann irgendwie unter Druck gesetzt werden. Und der Profifußball ist tatsächlich ein schmutziges Geschäft, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass halt Leute irgendwie aus dem nicht-europäischen Ausland nach Europa gelockt werden. Und da gibt es halt viele zwielichtige Personen, die damit halt sehr, sehr viel Geld verdienen. Und es wäre ja schön, wenn dann die Gerichte denen halt irgendwie Einhalt gebieten. Aber wenn man so wie man sieht, passiert das halt einfach nicht.
Es gibt ein extra Kapitel bei Football Leagues dazu. Also das kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist echt ein Skandal, was da passiert. Und weder Regierungen noch Fußballverbände wehren sich dagegen. Sei es drum. Props an dieser Stelle aber an Benny Hofmann, der an diesem Fall dran geblieben ist und im Printkicker in der aktuellen Ausgabe über dieses Urteil berichtete. Sonst habe ich davon noch nirgends gelesen. Ihr habt es jetzt erfahren. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Silas, dem geht's natürlich gut und der traf am Wochenende für Roter Stern Belgrad beim 4:0 gegen FK Napredak Grušavac. So heißen sie. Gut, Sebastian, viel zu lang. Ich wollte heute nur anderthalb Stunden senden. Wir sind komplett wieder drüber. Deswegen, ich mach's nicht so ausführlich heute bei der Verabschiedung. Ich sag nur, danke für deine Zeit.
Und wir müssen da durch und der VfB ist immer noch Siebter. Also, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Ja? Also wir waren auch ganz oft 17. Und jetzt sind wir 7. Und ich feiere das Spiel gegen Wolfsburg nicht, aber wir sind noch 7. und wir haben alle Chancen, noch ein bisschen nach oben zu steigen. Also insofern, am Sonntag gegen Hoffenheim wird es besser. Und wie wir das dann schaffen, das besprechen wir übermorgen. Übermorgen. So.
Dann wieder in der 3-Stunden-Sendung.
Bis dahin. Ja, wahrscheinlich.
Ciao.
Macht's gut, ciao.